Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Turniersaison 2025 biegt auf die Zielgerade ein. Es war eine sehr, sehr lange Saison. Letzte Woche wurde in Hamburg gespielt beim Ladies and Gents Cup und Justin Engel, das größte Talent im deutschen Herrentennis, hat seinen ersten Challenger-Titel gefeiert. Darüber müssen wir reden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Challenger Corner, powered by Chip and Charge. Mein Name ist Andreas Thies, bei mir wieder der Macher von TennisTourTalk.com, Florian Heer. Hallo Florian.
Moin Andreas.
Moin Andreas, jetzt sagt er Moin Andreas und nicht Servus Andreas, so wie sonst immer. Jetzt war er in Hamburg und ist gleich assimiliert worden.
Ja, so kann man es sagen.
Wie war es in Hamburg letzte Woche?
Ja, es war ein, wie ich fand, für ein ATP Challenger 50 Turnier eigentlich eine sehr interessante Veranstaltung, weil ich denke, dass da sehr viele interessante Spieler mit dabei waren. Deshalb haben wir auch dementsprechend viel Material mitgebracht, über das wir dann jetzt im Laufe dieses Podcasts sprechen können. Dann gab es ja auch noch zum ersten Mal wieder ein Combined Event. Im vergangenen Jahr war ja das auseinandergezogen. Es gab die Challenger-Veranstaltung im Oktober, war das, glaube ich, und gab noch eine ITF-Veranstaltung für die Damen dann. Heute wieder oder dieses Jahr wieder mit ITF 75er und ATP Challenger zusammen als Ladies and Gents Cup, so wie es ja dann auch die Jahre zuvor schon stattgefunden hat. Das heißt, volle Hütte beim Hamburger Tennisverband und ja, wie ich fand, eine sehr spannende Woche.
Bevor wir auf die Turniere zu sprechen kommen, es ist diese Zeit eigentlich, wo die Spielerinnen und Spieler rund um die Top 100 um die letzten Punkte kämpfen, um ins Hauptfeld bei den Australian Open zu kommen, um die Spieler um die Position 240, 250, um noch in die Qualifikation zu kommen, weil es gibt einfach extrem viel Geld zu verdienen bei den Grand Slams. Und diese Saison ist verkürzt worden. Da gab es letzte Woche eine sehr kurzfristige Ankündigung der ITF, dass die letzten zwei Challenger-Wochen auf der Herrentour und vielleicht auch die letzten zwei Wochen dann auf der ITF-Tour bei den Frauen, dass die nicht mehr für die Australian Open zählen, sondern dass das Cut-Off-Date, die Entry-List, nach dem 17. November veröffentlicht wird, sowohl für das Hauptfeld als auch für die Qualifikation. Das ist schon eine kleine Bombe, die da hochgegangen ist, finde ich.
Ja, also ich habe die Meldung von der ATP gehört und da ist, so wie du eben schon gesagt hast, dass also nach den ATP Finals, was also dementsprechend dann der 17. November sein wird, das Ranking also ja beendet wird, wenn es eben darum geht, sich für Hauptfeld beziehungsweise Qualifikation der Australian Open reinzukommen. Also genau genommen geht es um die ersten drei Wochen der nächsten Saison. Und ja, es gibt ein Statement, da steht auch noch drin, dass es quasi auch den Druck der Spieler nehmen soll, die ja noch dabei sind auf der Challenger Tour, die dementsprechenden Punkte sammeln zu müssen. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sagen, die Challenger Tour geht eben noch zwei Wochen länger. Da haben wir eben noch diese Turnierserien vom 17. bis 23. November und dann noch bis zum 30. November. Und wenn man da jetzt so ein wenig auf den Kalender schaut, da sind noch einige Turniere mit dabei, die natürlich auch noch einiges an Punkten geben. Ich schaue, sehe zum Beispiel Bergamo, traditionsreiches Turnier, was am 17. November dann startet, ein ATP Challenger 100er. Wir haben dann auch noch in Südamerika natürlich einige Turniere, die dort ausgetragen werden, gerade dort für die Sandblattspieler auch ein wichtiger Swing, dort noch dementsprechende Weltranglistenpunkte sammeln zu können. Das Indoor-Clay-Turnier in Maya in Portugal, auch 100er-Kategorie und natürlich noch viele kleinere Turniere, die da mit dabei sind. Also das sind jetzt, ja, überschlagen bestimmt sind es 10 Turniere, die davon betroffen sind, die also dann aus dieser Wertung für die Australian Open quasi rausgenommen werden. Und ja, jetzt kann man natürlich sagen, das ist okay, dann zählt es halt für die Wochen danach. Aber vielleicht ein wenig kurzfristig für den einen oder anderen, der damit noch gerechnet hat.
Vor allen Dingen dann ja auch für die Turniere an sich, weil die erwarten zu diesem Zeitpunkt des Jahres, erwarten die dann noch starke Felder, wo dann zwischendurch der eine oder andere Spieler auf der Bubble Top 100 dann sagt, okay, ich muss diese eine Woche noch spielen und deswegen fahre ich nach Maya zum Indoor-Event oder in Südamerika mache ich mich dann nochmal nach Südamerika, um ein Sandplatzturnier zu spielen. Also die Ankündigung fand ich dann auch sehr, sehr kurzfristig.
Ja, absolut. Also deshalb, ich weiß nicht, ob du Stimmen vernommen hast. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe das auch gestern oder am Wochenende in Hamburg leider nicht aufgreifen können. aber werde das jetzt dann natürlich nochmal bei meinen nächsten Ausflügen auf die Tour dann nochmal machen und da auf jeden Fall nochmal nachfragen und fragen, wie das dann auch bei den Spielern angekommen ist.
Also wir wissen nach dem 17.11., wer in der Quali ist und wer in im Hauptfeld ist bei den Australian Open. Kommen wir mal auf den Ladies and Gents Cup zu sprechen. Und da kommen wir auch erstmal auf den Ladies Cup zu sprechen. Weil da gab es ein wirklich gut besetztes Turnier. An eins war Caitlin Quevedo gesetzt. Die hat das Finale erreicht, hat dieses Finale gegen Erika Andreeva verloren. Die Schwester von Mira Andreeva. Und das war tatsächlich ein ziemliches Traumfinale, was wir hier erlebt haben. Es war natürlich nur in Anführungsstrichen die an 6 gesetzte Erika Andreeva. Die profitierte davon, dass Mona Bartel, die an 2 gesetzt war, im Viertelfinale nicht antreten können, aber Erika Andreeva hat sich dann durchgesetzt und sie hat dieses Turnier mit 6:4 und 6:2 gewonnen. Und hören wir mal, was Florian mit Erika Andreeva nach ihrem Turniersieg besprochen hat.
Yeah, so first of all, congratulations, big week for you. You won the tournament without dropping a set. What was the secret of your success this week?
Honestly, I cannot say any secret of that because we went here like, and our goal was not to win the tournament, I would say. I mean, it's always to win the tournament, but we shifted a bit more on thinking like that I just have to gain more matches, like winning streak. And I was like just happy with every match. And as soon as I went on any match through all this week, I didn't think about, oh, if I win, I'm going to be in the semifinal. If I win, I'm going to be in the final. I was just playing each match like first round, and it helped.
And in the final, what was the key to success?
Hard work. I don't know, like the Caitlin, she playing like quite Spanish tennis, she moved very well, but before we went on court, we were speaking with my coach, and it was just she said to me that it's a good opportunity to show you aggressive tennis, because I'm not sure if I would be able to run longer than her. So I went and I just went for my shots more than usual, and I was keep believing that I will able to make it even on the tough moments, and it worked.
You already made it into the top 70 of the world, but this has been the biggest title of your career so far, actually. What does it mean to you?
Honestly, I'm still kind of in my match in this week. I'm not realizing now because, like, I don't know, it feels like very cozy here, and that's why I'm not realizing that it's actually like the biggest title of my career. Yeah, because I think the only thing which I wanted was like 15K maybe. So, but I try to be relaxed about it.
Obviously, you played the bigger tournaments this season, so it was your first ITF tournament, I guess, this season. You said you didn't arrive here with a lot of expectations.
Yes, because I don't know. It's like always, if you think that on the bigger tournaments, you're the better player, maybe. But I know that on the ITF, like honestly, all the players, they're more hungry for the win. If they see some player who was already on the tour, it's a great opportunity for them to catch a good win. So that's why I went like on this tournament, same as I would go like on a WTA.
And finally, I know you're a lot on the road as a tennis player, but is there still some time for celebrations tonight?
Yeah, we're gonna have a drink with my coach at the airport tonight.
Very good. And the upcoming tournament?
I think I will go to Portugal week after next week. I will play there 35 and 50, I think, and then we see.
Enjoy the celebration, safe travels, and all the best.
Thank you very much.
Thank you.
Ja, es ist ein bisschen im Schatten ihrer Schwester und sie versucht sich dann ja auch hier in der Weltspitze dann hochzuarbeiten, aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Turniersieg und sie ist jetzt wieder auf Platz 263 zurück. Sie hatte eine längere Verletzungspause, glaube ich, und war schon mal Top 165. Und sie muss dann noch 2 Wochen wirklich kämpfen, um vielleicht unter diese Top 220, 230 zu kommen, um dieses Cut-Off dann zu den Australian Open Quali zu erreichen.
Ja, und Hamburg war tatsächlich ihr größter Titelgewinn. Also war auch ganz interessant. Hat, du hast es gesagt, schon Top 70 gestanden. hat in dieser Saison, ich habe mir das mal angeschaut, eigentlich fast ausschließlich WTA-Events gespielt, also größere Events auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich würde mal sagen, eher mit mäßigerem Erfolg, soweit ich das überblicken konnte. Da waren sehr viele Ersten- und Zweitrunden-Niederlagen dabei. Und das war, glaube ich, ihr erstes ITF-Turnier, das sie in dieser Saison gespielt hat. Und als 75er war das somit dann auch der größte Triumph eigentlich ihrer Karriere bisher, weil die drei vorherigen Turniersiege, die sie erringen konnte auf ITF-Ebene, das waren alles 15.000er.
Erika Andreeva gewann also dieses Finale und sie gewann das gegen eine ganz interessante Spielerin, gegen Caitlin Quevedo, die eigentlich für die USA gespielt hat und jetzt für Spanien spielt. Und auch Caitlin Quevedo war im Interview bei Florian zu Gast.
First of all, congratulations. It was a big fight out there. There were a lot of ups and downs in this match. Can you talk us through it a bit?
Yeah, no, it was a tough match for sure. She's a good player. She plays very smart. She tactically plays really well. And going into the match, I knew this. But I think maybe it wasn't my best day, but I was able to find a way and just stay in it. And in the end, well, I got through the difficult moments and I came out on top.
To be honest, I haven't checked. Is this your first time here?
No, I came last year time. Mm-hmm. We really like the club, the tournament, the organization, and the courts, and I feel like it fits my game style well. So we were excited to come back this year. We knew how everything was, and we were excited.
Okay. How would you describe your own game style?
Definitely physical. I think I'm starting to become more aggressive as well. I like to build the points. I like to play heavy, then open the court, step in. Right now I'm working on going more to the net. So yeah, for sure. I think an all court player, all around player, I feel like I have all the shots, and slowly becoming more aggressive as well.
You're still pretty young. What are the main challenges here, to establish yourself on the pro circuit?
I mean, for sure, just getting more experience and playing as many tournaments and matches as possible, playing against the best players. And I think just like with every match, I can learn something, and that way I can keep evolving, keep improving. And the good thing is if I keep like going up and I can play bigger tournaments, better tournaments, you play against better players, they push you more and they make you see what you really have to work on. So yeah, I think for sure this is the main thing. Yeah.
What were maybe the things you were the most struggling with when you came from juniors?
I think for sure everybody wants to win. It's like their job, you know. You start playing against not girls, you start playing women. So it's different like this. They fight until the last point, and it's always like juniors as well, but it's a little different, you know. Like you don't, I feel like it's some more challenging. They have more hunger, you know, because there's more things behind it, and they have, the players have more experience, and you're just coming on. People don't know you, and it may be like sometimes I would feel uncomfortable in tournaments and some settings where maybe I didn't feel like I belonged. But I feel like slowly I'm starting to realize that I do belong, and that I get to play better tournaments, like I said, and so yeah.
We were just talking about pressure, and you were a top five junior, and Spain is also a huge tennis nation. Did you feel any pressure when you were such a successful junior that maybe there are so many hopes with you?
Well, I mean, when I played juniors, because I have double nationality, so yeah. When I played juniors until my last year, I played for the U.S. Mm. But either way, like, I think still, I mean, getting to number five was incredible. I mean, honestly, like, you always believe in yourself, but you don't really believe it till you get there. So I thought, I mean, it was great. I for sure, like, had to fight a lot, play a lot of matches, play against a lot of great players, and slowly you start consolidating yourself there, and I mean, it's for me, yeah, of course it was important to get to five. It opens many opportunities, and I think that's important. Yeah,
maybe you can explain us about your international background. It wouldn't change with the US. but maybe you can tell us a bit about your double nationality.
Yeah, so I was born I was born in the US, mm-hmm. and I lived there till I was 17. And my dad, he's from Spain. So I've always had, since I was born, I had double nationality and 2 years ago, and now I'm 19, 2 years ago when I moved to Spain, I started to train in Barcelona in, it's a high performance tennis center called Tech. Okay. Tech Carlos Ferrer Salat. And so I've been there now for 2 years, but when I went there, I got this opportunity from the federation and I changed my nationality, who I was playing for.
You were born in Naples in Florida?
Naples, Florida, yes. Yeah.
And what was the reason to go to Spain?
Well, I got this amazing opportunity to start in Tech. And on top of that, then we got offer from the federation to support me. And honestly, I was looking for a change in that moment. And it was like great timing. Like I got this opportunity, it showed up. And so we took it really without thinking.
And your father is from Gran Canaria?
Yes, he's from Gran Canaria.
And your mother?
My mom is from the US, she's from Massachusetts.
Okay. Yeah. So how do you feel right now? And when you're on court, in which language do you think?
Honestly, now I'm getting more used to thinking in Spanish because I'm talking Spanish all day. My coach is from Spain, so yeah. I'm always speaking Spanish. But I mean, for sure, I think right now, like my first language is English, so I naturally think in English sometimes. But I mean, now it's so much more natural for me to speak in Spanish, to like, it's a lot more fluid. And mm-hmm. and I mean, sometimes I start to say things in Spanish during the matches also, but I think mostly I think in English.
And you already won a couple of titles here on the ITF tour, but you won one special one, and it was in Maspalomas. It was your biggest and also your home tournament, right? I think it must be very special. How was the experience?
No, yeah, it was incredible for sure. I never felt like such emotions like this, especially when I won the final. I feel like that week I was coming with good feeling from other tournaments. I've been playing well, and that tournament, like, I had confidence, and my goal was to win the tournament, but obviously going match by match because you never know what can happen. And I had every day I had my family there, every day I had a lot of support, and it's so nice. You feel like you're at home. I was at home, you know? And I don't know. It's like hard to describe. When I won, I was just like, wow. It's like, what a relief at the same time, because it's like, I don't know. I feel like I'd been playing so well the whole year. I was getting opportunities, and finally in this tournament, I was able to get it. And with, of course, with even my grandparents, my sister, my dad, all of my family from there, they were there, and it was incredible. It was such a good environment, and it was insane.
When you're now based in Barcelona, how often are you on the Canary Islands?
I don't go much, yeah. Because it is like a 3-hour flight or something like this. So it's not like I can just go for one weekend and come back. But I mean, I go a few times a year. For sure, I go for Christmas, maybe for some time I have off, which this year I haven't had much. I will now in after one more tournament. But of course, when I have time, I love to go there and spend time with my family, eat my grandma's food, and it's really, it fills your energy. So
what are your interests in general off the court?
Off court, I don't know. I just really like tennis, to be honest. Okay. I am studying right now about nutrition. I like things to do with like taking care of yourself, helping others, nutrition, sports, things like this. They interest me. So right now I'm studying this, but honestly, off court, I just like to be relaxed, spend time with family if I have some time. If not, just spending some time alone. And I don't know. To be honest, I just really like tennis.
And do you have a particular role model?
Like in tennis?
Or? Yeah.
There's a few players that I really like, because, mm-hmm. like combinations, you know? I mean, Rafa, mm-hmm. his mentality, it's yes. insane. Mm-hmm. My dad, since I was little, my sister and I, since we were little, he always talked about Rafa, and we've always watched him growing up so much. And it's just insane, like, to see how he fights to every point. And then for me, like, on the girl's side, I really like Iga. I think she also has a great mentality. I really like how she moves on court. I feel like that's someone I can look up to for these things. And there's many players that I like. I also think that some players my age or younger players, it's also inspiring, like Andriva or Fonseca, and because I was with them in juniors, and it's nice to see how they've been doing so well, and it kind of pushes you also to want to do more. So,
have you had a chance to have a knock with one of them?
Not too long ago.
Rafa or Iga? Yeah.
No. Well, Rafa, no. I haven't met him ever. Okay. I took a picture one time with Iga, but I've never spoke with them. I hope to one day.
So what are your goals? What are your dreams?
Well, short-term goals this year was to finish 150, top 150. Mm-hmm. So we're there. Next year, well, I will get to play all the Grand Slams. So that was definitely one goal also. My dream would be to be between the best players, to have the chance to become number one. And of course, to keep improving every day as a tennis player and as a person, but also to be able to raise my voice when I'm professional, when I'm at the top, for things going on around the world, and to be socially conscious and kind of raise awareness about this also.
What are your interests?
Well, for sure, something for me is like that I find like very important is social inequalities. So to do with poverty and people like that are in hunger, especially kids. For me, it's something that I think it's very sad, and I think it's important to raise awareness about. And sometimes, like, we don't necessarily think so much about others. We just think about ourselves and our surroundings, when I think we have to be a little bit more open-minded and conscious about what's going on. And of course, right now, what's happening with all the wars, it's very sad. So kind of just like raising awareness about these things, or being able to at least say my opinion and speak up, because right now, I don't have that platform, but when I start getting better, getting up, that's another also motivation that I have to be able to help the world.
But you're also maybe learning a lot because you're traveling a lot and see a lot of different countries. Are you a person who also go out and have a look at new countries you've maybe not seen before?
Yeah, for sure. I mean, you get to see different cultures, like every country that you go, it's different. So I think it's also a great opportunity, like you said, like to learn and to see how the things are in different countries, because maybe sometimes you're so centered on where you're from and the things you have at your home, but it's not the same like around the world. And that's also another thing to be aware of. So
have you already a favorite place besides the US and Spain?
Spain, I really like, especially Gran Canaria. That's my favorite. But I liked Austria. We went to my first time being in Austria this year. I liked it a lot. It's very pretty. I want to go to Switzerland. I haven't been there, so we'll see.
Okay, cool.
Yeah.
And you came back in Hamburg, and we hope you will be back soon.
Yes, I hope so too. I like it here. Okay. So, yeah.
Thanks a lot.
Thank you.
Ja, ist eine spannende Spielerin. Sie war hier an 1 gesetzt. Ich gebe ganz offen zu, und ich gucke viel Frauentennis, und ich gucke viel Tennis dann auch abseits der WTA-Turniere beziehungsweise ATP-Turniere. Caitlin Quevedo ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen.
Da habe ich dir mal was voraus im Damen-Tennis.
Ja, absolut.
Tatsächlich. Hat aber natürlich auch was damit zu tun wahrscheinlich, dass sie nicht nur aus Spanien kommt, sondern sie kommt tatsächlich auch von den Kanarischen Inseln. Sie kommt, ihr Vater, wie wir im Interview ja auch diskutiert haben, kommt aus Gran Canaria, und sie hatte eben diesen großen Triumph vor einigen Wochen im August bei ihrem Heimturnier in Maspalomas. Und da bin ich natürlich zum ersten Mal über sie drüber gestolpert. Und das war natürlich eine Riesengeschichte da in Gran Canaria, weil quasi eine Kanarier dieses Turnier gewann. Und ja, so gesehen war das natürlich nicht nur auch ihr größter Erfolg bisher, weil es ein W100er-Turnier war, sondern es war eben auch ihr Heimspiel, das sie gewinnen konnte. Und natürlich für so eine kleine Insel oder für eine kleine Inselgruppe, muss man sagen, ist das natürlich immer etwas Besonderes, wenn da eine von ihren so ein Turnier dann natürlich gewinnt. Du hast es gesagt, ja, sie hat natürlich für die USA gespielt, ist dort auch geboren und ja, erzählt es im Endeffekt ja in ihrem Interview auch ihren Werdegang, den sie da hat, aber super spannend, super sympathisch im Übrigen auch. Und ja, also eine, auf die wir in den nächsten Monaten, Jahren auf jeden Fall noch achten werden dürfen, ist erst 19 Jahre alt, also da kann schon noch was kommen.
19 Jahre alt, du hast es gesagt, und die Rubrik You Heard Her Here First, die haben wir nicht häufig und die können wir jetzt mal tatsächlich rausbringen. Also Caitlin Kevedios, jetzt unter den Top 150 der Weltrangliste, und die werden wir in der Quali zu den Australian Open sehen, wenn sie die Reise antritt, und davon gehe ich eigentlich aus, weil wie gesagt, in der Quali zu den Australian Open gibt es schon eine ganze Menge an Geld zu verdienen und das ist natürlich für die Spielerinnen und Spieler sehr, sehr wichtig. Also der Ladies and Gent Cup, der Ladies Cup wurde von Caitlin Quevedo gewonnen im Finale gegen dann Erika Andreeva.
Andreeva hat
gewonnen gegen Caitlin Quevedo. Ja, Entschuldigung. Ja, genau. Also, das war das Turnier der Ladies Cup. Der Gents Cup wurde angeführt von Daniel Merida aus Spanien. Und zweiter oder an zwei gesetzt war Chris Rodesch aus Luxemburg. Den haben wir bei den US Open dieses Jahr zum ersten Mal gesehen. Das war Wimbledon, ne? Wo er ins Hauptfeld gekommen ist.
Ja, ich glaube so.
Ich meine sogar Wimbledon war es. Genau, ich habe ihn in Roy Hampton gesehen. Und das ist ein Turnier, wo wir ja dann auch viele deutsche Spieler gesehen haben, weil die ATP-Turniere in Deutschland werden natürlich dann auch die deutschen Spieler dann featuren und ihnen dann Wildcards geben. Es gab einige wirklich interessante Ergebnisse und interessante Geschichten. Jamie McKenzie zum Beispiel, der die zweite Runde erreicht hat, hat gegen Francesco Forti in der ersten Runde gewonnen. Die jungen Spieler waren alle damit dabei. Tom Gensch hat ein gutes Turnier gespielt, hat die zweite Runde erreicht. Auch so ein Spieler, der so auf der Bubble ist, Richtung der US Open Quali. Tom Gensch hat sogar die dritte Runde erreicht, nachdem Rodesch aufgeben musste. Aber es gab einige Spieler, die dann für noch mehr Aufsehen gesorgt haben. Und einer, das ist Tim Rühl, der hat nämlich das Doppel gewonnen hier in diesem Turnier. Und das ist ein Spieler, der sich ja mit Michael Gerz hat er zusammengespielt, hat gegen Karol und Niklas Salmin im Finale gewonnen. Das ist ein Spieler, der sich auf die Doppeltour konzentrieren will. Und Tim Rühl, den hatte Florian auch im Interview. Und auch den habt ihr hier zum ersten Mal gehört.
Tim, erstmal Glückwunsch, vielen Dank für deine Zeit und Glückwunsch zum Titel hier natürlich in Hamburg. Ja, war ja bereits der zweite Erfolg auf Challenger-Ebene mit dem gleichen Partner. Was hat heute den Unterschied ausgemacht und vielleicht insgesamt ein paar Worte zu der Woche hier in Hamburg?
Ja, heute würde ich sagen, allgemein sehr hohes Level von Anfang an. Hat extrem Spaß gemacht zu spielen heute, weil viele auch intensive Ballwechsel dabei waren. Was hat am Ende der Unterschied gemacht? Ich glaube einfach, dass wir vielleicht bei den wichtigen Punkten ein bisschen konsequenter waren und am Ende vielleicht auch ein, zwei mehr Returns reingespielt haben und ja, ganz enges Match. Und ja, so macht es halt den Unterschied am Ende. Ja, und zu der Woche, insgesamt sehr positiv die Woche natürlich. Guter Start in der ersten Runde, schwere Auslosung gehabt, aber sehr souverän gestartet. Zweites Match auch. Drittes Match war vom Level her nicht ganz so gut, aber irgendwie durchgekommen und dafür heute dann wieder gute Leistung gebracht.
Ich habe schon gesagt, selbe Partner, Michael Gerz, zum zweiten Mal ja einen Titel gewonnen. Was macht eure Chemie vielleicht auf dem Platz auch so gut?
Ja, zuallererst einmal kennen wir uns sehr gut, weil wir haben zusammen studiert bei Arizona State. Haben dort einfach viel Zeit miteinander verbracht. Das ja, macht natürlich schon nochmal alles ein bisschen spezieller. Man kennt sich besser, auch außerhalb vom Platz. Und auch Oncourt passt es sehr gut, weil er ist ein sehr guter Grundlinienspieler. Ich habe meine Stärken eher vorne am Netz, kann ganz gut meinem Partner helfen und so kombiniert sich das Ganze ganz gut. Genau.
Jetzt hast du schon gesagt, du gehörst zu einer inzwischen schon längeren Riege von deutschen Spielern, die College-Tennis gespielt haben. Was war damals vielleicht deine Entscheidung, den Weg in die USA zu gehen?
Ja, ich war jetzt kein schlechter Jugendspieler, aber es gab halt schon bessere. Und mein Trainer damals, Peter Fankoch, also Nationaltrainer, hat mir auch zu dem Weg ja, geraten, College-Tennis zu spielen. am Anfang war ich eigentlich eher ein bisschen negativ dem Ganzen gegenüber gestanden, aber habe mich dann doch entschieden, das durchzuziehen, zumindest mal für ein Semester. Habe mich dann auch da total reingelebt, hatte eine gute Zeit und habe dann schlussendlich sogar 5 Jahre da drüben verbracht, habe noch einen Master gemacht bei einer anderen Uni dann. Habe da auch wirklich Gas gegeben in der Schule, in der Uni. Und ja, war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ich stehe jetzt hier mit dem Master, habe alles hinter mir schon und kann frei ausspielen, ja.
Was hast du eigentlich studiert?
Ich habe BWL studiert, ganz normal im Bachelor und dann mich spezialisiert auf Supply Chain Management. Das war damals in der Covid-Phase natürlich ein sehr aktuelles Thema und ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja.
Was hat dir dieses College-Tennis gebracht, um dann später auch nochmal den Weg auf den Pro-Circuit zu gehen?
Ja, zuallererst einmal habe ich, glaube ich, gelernt, sag ich mal, selbstständiger zu werden. Ich war zum ersten Mal wirklich für eine lange Zeit von zu Hause weg, sonst waren es immer einzelne Wochen. Das ist natürlich eine ganz neue Erfahrung. Also ich bin viel selbstständiger geworden, auch reifer geworden dadurch. Und insgesamt, wenn man halt fürs Team spielt, erlebt man schon auch viele, sag ich mal, Druckmomente. Und ja, das lässt sich natürlich auch wachsen insgesamt. Und eben zusätzlich mit dem Gefühl, dass du was in der Hinterhand hast, ja, ist das natürlich eine gute Sache. Ja.
Das hast du schon gesagt, du hast Michael zum Beispiel getroffen dort. Gibt es andere Spieler, mit denen du in der Zeit in den USA da auch in Kontakt kamst oder mit denen du auch mal zusammengespielt hast, die man heute eben dann von der Tour vielleicht auch kennt?
Ja, ich habe ja wie gesagt bei 2 Unis gespielt. Also die erste Uni war Arizona State. Da war das Level gut, aber nicht ganz so gut wie bei der zweiten Uni, bei TCU. Bei TCU ist es so, dass im Grunde genommen jeder aus meinem Team was besser als ich bin oder ist. Jake Fernley, Sander Jong, Petro Vives, alles sehr, sehr gute Einzelspieler. Wenn man natürlich auch mal Zeit hat, lässt sich auch mal ein Doppel einrichten. Aber ja, sehr, sehr gute Spieler und natürlich sehr hilfreich für mich gewesen, ja.
Was waren dann so die größten Herausforderungen, als du dann auf die Tour gekommen bist, eigentlich ja richtig dann gekommen bist, oder?
Ja, anfangs war es eigentlich so, dass ich gar nicht ganz sicher war, nachdem ich zurück zu Hause war, ob ich wirklich auf der Tour spielen möchte. Mhm. Weil ich hatte, wie gesagt, im Studium wirklich Gas gegeben, habe ein 2-Jahres-Programm in einem Jahr abgeschlossen. Das war so ein bisschen die Situation, na, vielleicht doch lieber direkt ins Büro. Aber schlussendlich habe ich mich dann doch entschieden, dem Sport treu zu bleiben. War jetzt auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung, weil ich sehr viel erleben darf nochmal. Größte Umstellung war natürlich auf jeden Fall wieder von diesem Teamgedanken wegzukommen. Ich bin jetzt gleich alleine wieder unterwegs auf der Tour. Natürlich im Doppel hast du einen Partner an deiner Seite, deswegen liegt mir das Ganze vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Und vom Körper her ist es halt auch bei mir ein Thema, wo das Doppel mir entgegenkommt, ja. Mhm.
Wo bist du im Moment stationiert? Wenn du, ist es schwierig für euch natürlich mit einem Coach unterwegs zu sein, aber wo trainierst du? Wie ist der Moment, wo ist deine Base?
Ja, zuallererst einmal als Doppelspieler spielt man sehr viele Turniere. Also ich bin wirklich sehr viel unterwegs dieses Jahr. Ansonsten bin ich immer noch nach wie vor zu Hause in Valzutin, unten an der Schweizer Grenze, ein ganz kleiner Ort, ja, zwischen Singen und Basel, also in Nähe Bodensee fast, ja. Und dort trainiere ich eigentlich auch. Ich mache ganz viel alleine, mein Vater hilft mir viel aus, war ein sehr ordentlicher Tennisspieler und ja, ich lasse natürlich auch immer mal wieder andere Leute ein bisschen draufschauen, aber einen richtig festen Coach habe ich derzeit gar nicht.
Und jetzt ist es auch nicht einfach, als Doppelspieler immer so einen festen Partner zu haben, weil es ist abhängig von eurem Ranking. Ihr könnt im Endeffekt eigentlich relativ selten immer gemeinsam reisen. Also ich kenne, André Begemann hat es mal erzählt, er hat so einen Kalender, wo er sich dann überall die Spieler zusammensuchen musste. Wie läuft es bei dir?
Ich habe das Glück, dass ich in meiner Bundesliga-Truppe in Pforzheim Patrick Zay kennengelernt habe vor ein paar Jahren. Mit dem habe ich jetzt gute Beziehung aufgebaut über die letzten Jahre, mit dem Spiel jetzt auch auf Doppel. Wir reisen auch viel. Letztes Jahr sind wir sehr viel zusammengereist. Dieses Jahr hat er sehr gut Einzel gespielt, deswegen hat sich das nicht immer ganz so kombinieren lassen, aber jetzt zum Beispiel in den nächsten Wochen sind wir auch wieder unterwegs. Und das macht natürlich auch Spaß, wenn man einen an seiner Seite hat, vor allen Dingen mit jemandem, wo man auch außerhalb vom Platz gut kann. Und dann ist es halt auch so, dass wir noch ein großes Turnier Ende vom Jahr gemeinsam veranstalten. Das ist dann auch nochmal so eine Bindung, die dann das Ganze spaßig gestalten lässt. Ja.
Okay, was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, was machen wir? Wir veranstalten bei mir im Heimatort, also auch wieder in Valzutin, ein großes nationales Doppelturnier, ein reines Doppelturnier mit 15.000 Euro Preisgeld und Hospitality. Soll im Grunde genommen der Ersatz für eine deutsche Meisterschaft sein, die wurden ja abgeschafft.
Ja.
Und wir wollen den Doppelspielern einfach eine Plattform geben, weil wir finden, die Leute haben es verdient. Heute zum Beispiel auch wieder im Finale ist wieder auf einem kleinen Platz gespielt. Ist so ein bisschen, ja, immer Nebenschauplatz, sag ich mal. Aber Schneider, Wallner, Franzen, Jeben sind wirklich tolle Athleten, Sportler und die verdienen eine große Bühne und die wollen wir ihnen stellen. Und jetzt ziehen wir das mal durch und schauen, wie sich das entwickelt. Ja.
Wann findet das statt und wen habt ihr da schon als Zusagen auch, die dann tatsächlich kommen?
Ja, stattfinden wir das ganze Wochenende vor Weihnachten, 19. Bis 21. Dezember. Der Grund ist eigentlich simpel, es ist die Offseason. Alle Spieler sind vor Ort und können Match-Praxis sammeln, was natürlich super ist zu der Zeit. Dabei sein werden Schneider, Wallner, Franzen, Jebens und ganz besonders auch Petschner. Und Petschner kommt zurück aus dem Ruhestand und probiert sich nochmal aus gegen die jungen Wilden, zusammen mit Marc Schön aus seinem Schützling. Und ja, wird spannend, ja. Wir freuen uns schon sehr, ja.
Das klingt total attraktiv, ja. War das schon immer so eine Sache, was denn vielleicht du auch im Hinterkopf hattest, und irgendwann mal so auf diese Organisationsschiene zu gehen, auch ja, nicht immer nur als Aktiver auf dem Platz zu sein, sondern vielleicht auch ein bisschen im Hintergrund zu wirken?
Ja, wie gesagt, ich habe ja im Studium auch wirklich Gas gegeben. Also ich habe immer außerhalb vom Tennis wirklich viel gemacht und nur Tennis ist für mich vielleicht ein bisschen zu wenig. Deswegen war das immer so ein Gedanke, was anderes noch nebenbei zu machen. Und Anfang vom Jahr ist die Idee uns gekommen und jetzt setzen wir das um und schauen mal, wo das Ganze hinführt. Ja.
Auf dem Tennis, würdest du aber sagen, erlebst du vielleicht gerade auch deine beste Saison? Ich meine, es sind die ersten beiden Challenger-Titel, die du gewonnen hast. Du bist in den Top 200 gekommen. Du hast ja schon gesagt, ja, komme ich überhaupt zurück auf die Tour? Und es hat sich, glaube ich, auf jeden Fall gelohnt. Das kann man jetzt wirklich feststellen. Und dann auch angesprochen, die Doppelpaarungen, die in Deutschland ja gerade vorherrschen, da haben wir einige. Inwiefern haben die vielleicht auch nochmal einen Ausschluss gegeben, da wirklich nochmal auch eine Motivation gegeben, wo man gesagt hat, naja, also Doppel kann man trotzdem was bewirken und in Deutschland ist das ja eben auch, gibt es viele gute Doppelspieler.
Ja, also zuallererst einmal muss ich ja sagen, ich spiele jetzt noch gar nicht so lange auf der Tour. Ich spiele jetzt, sag ich mal, wirklich eineinhalb Jahre, drei, vier Jahre wirklich voll. Am Anfang war es so, dass ich auch immer ein bisschen einzeln noch gespielt habe, wie mit Patrick eben Doppel, es lief schnell, sehr gut. Und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, da habe ich gesagt, komm, lass mich Doppel probieren. Und da habe ich natürlich auch gesehen, Franzen steht da sehr weit oben, Tim Sandkauen war auch gut, das sind alles Jungs, die ich lange kenne. Da habe ich gesagt, komm, warum soll ich das nicht auch probieren? Und jetzt bin ich da, wo ich bin und es macht mir sehr viel Spaß. Und wie gesagt, vom Körper her kommt mir das auch entgegen, ja.
Jetzt hast du es vorher schon gesagt, Nebenplatz und sowas ist das etwas, ich meine, die ATP hat vor vielen Jahren immer schon auch versucht, ein bisschen dieses Doubles irgendwie auch zu promoten. Ich erinnere mich so an Aktionen mit den Bryan Brothers und so weiter. Aber ihr seid schon, kann man sagen, schon ein bisschen genervt, oder? Dann manchmal auch so ein bisschen die zweite Geige zu spielen oder sagt ihr, ihr habt auch irgendwo Verständnis, die großen Namen sind halt einfach die Einzelspieler.
Also ich habe schon Verständnis, dass Einzel natürlich das Nummer eins Thema ist im Tennis, also absolut. Trotzdem finde ich, dass die Doppelspieler einen gewissen Respekt verdienen und teilweise höre ich da Äußerungen, die finde ich nicht ganz richtig. Auch die Gelder sind meiner Ansicht nach also schon wirklich ein bisschen zu tief. Also wir beschweren uns da jetzt wirklich auf kleinen Ebenen. Also es soll kleine Schritte nach vorne gehen, denn wir warten jetzt keine Wunder, ja. Aber ich glaube, da ist schon noch was möglich, auf jeden Fall.
ATP hat, glaube ich, gestern gerade wieder announced, dass Preisgelder auf der Challenger Tour erhöht werden sollen, zumindest in kleinen Steps, kann man so festhalten. Wie läuft das aktuell bei dir? Ist das auch ein Thema? Ich meine, man muss das Ganze ja auch irgendwie finanzieren.
Ja, auf jeden Fall, ja. Ich mache das hauptberuflich, wie gesagt. Ist nicht leicht vom Geld. Ich bin angewiesen auf die Bundesligaspiele im Sommer. Ich kriege zum Glück auch Unterstützung von zu Hause, von Sponsoren. Das ist natürlich eine kleine Ortschaft. Da steht man so ein bisschen natürlich auch wieder im Rampenlicht, weil es ist was Besonderes, wenn jemand auf der Tour spielt aus so einem kleinen Ort. Da bin ich, habe ich ein bisschen Glück, würde ich sagen, dass ich mich da auch rausgespielt habe und ein bisschen unterstützt werde. Aber dann geht es schon, aber es ist natürlich nicht leicht, ja.
Und Bundesliga spielt eine wichtige Rolle, wie du gesagt hast, oder?
Ja, ich spiele jetzt jahrelang beim TC Wolfsburg Pforzheim in der zweiten Bundesliga. Habe da auch viele Freunde inzwischen und helfe dem Manager Tommy Hell auch bei der Mannschaftssuche oder beim Aufbau der Mannschaft und ja, hat dann eine gute Zeit, genau.
Jetzt hast du schon gesagt, Tennis allein reicht dir nicht. Was sind so deine Interessen, wenn du mal wirklich vom Platz runter bist?
Oh, ich habe viele Ideen. Ich bin ein großer Fußballfan. Vielleicht lässt sich da auch nochmal einen Weg reinfinden. Im Managementbereich dann natürlich. Aber ansonsten kann ich mir natürlich auch vorstellen, im Tennis ein paar Sachen zu bewegen. Bei mir unten zum Beispiel ist relativ wenig mit Tennis Training geben. Ich will jetzt nicht selber so viel Training geben, aber vielleicht kann man da was entwickeln, dass es ein bisschen leichter zu finden ist für die Leute, ein bisschen strukturierter ist. Und allgemein im Tennis, glaube ich, sehe ich noch mehrere Baustellen. Ja.
Für welchen Verein schlägt dein Herz?
Im Fußball ist es Bayern München und ich habe aber immer noch ein Auge auch auf den MSV Duisburg, weil mein Vater ist gebürtiger Duisburger und schaue da schon immer auch ein bisschen hinterher, ja.
Okay, und abseits des Sports, gibt es dann noch andere Dinge? Also ich meine, ihr seid ja wie gesagt viel unterwegs, wenn man dann daheim ist, was steht dann im Vordergrund? Familie, Freunde?
Ja, Familienmensch auf jeden Fall. Wie gesagt, komme aus einem kleinen Ort. Jeder kennt sich. Ich verbringe gerne Zeit mit den Leuten dort. Und was ich auch sehr gerne mache, ist, ich koche sehr gerne. Mhm. Ich habe auch eine Ausbildung zum Ernährungsberater gemacht. Okay. Und genau, da probiere ich mich auch mal wieder aus und spiele zudem auch sehr gerne Golf. Ja.
Okay. Was ist dein Signature Dish?
Signature Dish? Ja, ich muss mich leider glutenfrei ernähren. Okay. Seit gewisser Zeit, weil ich da extrem Probleme habe. Und was mache ich sehr gerne? Eine Hähnchenpfanne mit Kartoffeln und Gemüse aus dem Ofen raus. Simpel, aber gut. Ja.
Okay. Und wenn ihr auf dieser Tour seid und es wird viel gereist und siehst du das noch so ein bisschen auch als Privileg an, dass man dann vielleicht auch viele Orte sich anschauen kann? Machst du das auch? Gehst du raus, wenn du bei den Turnieren bist?
Ich probiere es. Ist nicht immer möglich, weil man muss natürlich auch ein bisschen Kräfte sparen teilweise. Aber ich probiere schon, so viel wie möglich mitzunehmen. Und Privileg, ich meine, wir haben das auch uns irgendwo erarbeitet. Ne? Deswegen würde ich eher sagen, das ist vielleicht verdient, ja.
Okay. Und hast du auch so einen speziellen Platz, wo du sagst, das ist besonders im Gedächtnis geblieben?
Boah, gibt es bestimmt ein paar Orte. Was immer noch bei mir in Erinnerung ist, obwohl es sehr lange her ist, wo ich zum ersten Mal Deutscher Meister wurde in der Jugend in Ludwigshafen. War hier erst 14, aber ist immer noch heute in Erinnerung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, dieses Jahr in Bonn zu spielen beim Challenger. Habe da das Finale leider knapp verloren. War aber eine extrem coole Woche, eine gute Stimmung. Und ja, generell die deutschen Turniere probiere ich immer zu genießen. Und ja, so, genau.
Wie sieht dann der Fahrplan noch Rest der Saison aus und welche Ziele steckt man sich so noch?
Ja, Ziele. Ich hatte gesagt, Anfang vom Jahr, ich will auf jeden Fall erste 200 kommen. Das habe ich geschafft. Jetzt mit dem Titel habe ich mich da auch gefestigt erstmal. Jetzt geht es in die USA noch übermorgen, zusammen mit Patrick für 3 Wochen. Dann sind wir eigentlich schon fast am Ende der Saison. Jetzt einfach mal schauen, was noch geht. Ich bin eigentlich zufrieden, wie ich jetzt wieder spiele. Hatte eine kurze Zeit nach dem Sommer, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist, mit dem Spanier zusammen, mit dem spanischen Partner. Jetzt die Woche war wieder sehr gut und probiere jetzt einfach nochmal so gut wie möglich zu spielen und schauen mal, wo wir enden am Ende, ja.
Wenn ich dich jetzt noch gerade da habe und USA angesprochen und du ja USA-Experte bist, ja. Ich war noch nie auf einem Challenger dort. Wie würdest du diese Atmosphäre dort beschreiben? Findet ja viel in College-Clubs auch oder in College-Arenen statt. Ist so ein bisschen andere Atmosphäre vielleicht als die Challenger-Turniere, die man in, ja, vor allem auch Mitteleuropa kennt zum größten Teil.
Ja, definitiv. Also wie du schon gesagt hast, die Turniere sind meistens an College-Orten. Ich kenne viele von den Orten, von den Spielen von damals. Nächste Woche zum Beispiel mal bei der University of Virginia. Was ich gehört habe, auch wieder super Facilities dort. Das ist eigentlich so typisch für die USA, dass halt wirklich alles vor Ort ist und auch alles eng beieinander ist. Was natürlich ein bisschen anders ist, in den USA ist es jetzt, sag ich mal, nicht mega was Besonderes, einen Challenger zu haben. Deswegen Zuschauer ist vielleicht teilweise ein bisschen weniger. Und es wird halt gespielt, alles ist vor Ort. Hotels sind meistens auch sehr ordentlich, aber ja, die Stimmung ist jetzt, sag ich mal, eher ruhig, ja.
Okay. Das entspricht, glaube ich, so dem Eindruck, den man dann eben auch so da bekommt. Gut, wünsche auf jeden Fall noch viel Erfolg und vor allem auch mit den Meisterschaften dann am Ende des Jahres. Und ja, vielen Dank.
Ja, danke dir und hat Spaß gemacht, ja. Danke.
Er hat einige Vorbilder, ne? Konstantin Franzen, zum Beispiel Hendrik Jebens, der Schneider Wallner, die alle ihrerseits schnell Erfolge gefeiert haben auf der ATP-Tour im Doppel und Tim Rühl versucht, den gleichen Weg zu gehen.
Ja, und ganz am Ende kommt es ja auch, die kommen alle zu seinem eigenen Turnier dann, um das auch nochmal zu sagen. Also es gibt am Ende des Jahres da auch noch ein besonderes Doppelturnier, die Schlatter Open. Und da werden dann unter anderem eben auch die von dir gerade erwähnten Doppelspieler mit dabei sein, inklusive Philipp Petschner, der dann auch noch aufschlagen wird an der Seite von seinem Schützling Max Schönhaus. Also das, glaube ich, wird auch noch eine ganz besondere Geschichte. Also nicht nur hier als Doppelspieler, sondern auch schon als Turnierveranstalter unterwegs. Und ja, wenn du sagst aus der Rubrik You Heard Him Here First, er ist natürlich jetzt nicht mehr der Jungstar, aber nee, eben durch seine schon US College Erfahrung, 27 Jahre alt und bricht aber jetzt tatsächlich erst zum ersten Mal richtig da los und die Parallelen sind natürlich hier ganz klar. Der einzige Unterschied ist natürlich noch, er braucht noch einen wirklich konstanten Partner, ja, mit Patrick Sarai ist er jetzt auch in den USA unterwegs in dieser Woche.
Genau.
Das ist also einer da, wo das vielleicht ausgehen könnte, dass die mal ein längeres Pärchen da auch zusammen bilden können auf der Tour. Und ja, ansonsten werden wir den Weg natürlich beobachten. Mit Michael Gerz hat es zweimal schon sehr gut funktioniert. Die kennen sich aus der Uni-Zeit und da hat er auch dementsprechend einige Kontakte ja geknüpft. Vielleicht ist es ja auch kein Deutscher, ist es vielleicht auch eben ein anderer, mit dem er dann langfristig erfolgreich sein wird. Aber auf jeden Fall einer, dem ja wieder, kann man es noch sagen, Doppelnachwuchs in Deutschland dann hier zugesprochen wird. Aber also sie gehen nicht aus. Ne? Es ist irgendwo, ja, ist da, muss da ein Nest sein.
Das ist ja ganz spannend zu beobachten. Schneider-Wallner sind jetzt relativ etabliert schon auf der ATP-Tour, ja, sind beziehungsweise so zwischen Challenger und ATP-Tour. Hendrik Jebens und Konstantin Franzen haben sich jetzt getrennt, aber sind auch, also jedenfalls Konstantin Franzen im Moment mit Robin Haase sehr aktiv und sehr erfolgreich unterwegs. Hendrik Jebens jetzt nicht so. Wir haben Andreas Mies, der vom College damals gekommen ist. Es sind einige Doppelspieler. Schneider-Wallner natürlich dann auch, die habe ich gerade eben erwähnt. Aber insgesamt erleben wir das, dass viele Spieler, die auf dem College waren, dann sehen, Mensch, in der Doppeltour, da kann man schon mal relativ schnell da nach oben kommen. Und Rühl ist jetzt unter den Top 200 in der Weltrangliste im Doppel und es ist noch ein großer und ein langer Weg, um in die Grand Slams reinzukommen, aber warum soll es nicht funktionieren? Was spannend ist, ist, dass ja Patrick Zaray, sein Doppelpartner, häufiger Doppelpartner, der hat jetzt allerdings auch eine relativ gute Phase im Einzel und ist jetzt genau an der Bubble zur Australian Open Quali und kann das vielleicht sogar noch erreichen. Und da ist vielleicht das Ziel noch ein bisschen anders gesteckt bei Zara.
Ja, da sind wir bei der Problematik. Ich habe es natürlich auch wieder angesprochen, die wir schon ein paar Mal thematisiert hier haben, den passenden Partner zu finden für die passenden Turniere. Und deshalb ist halt die Frage, inwieweit sind dann da auch noch die, oder ist da noch, sind die Ambitionen, ist die Fokussierung auf das Einzelspiel? Ich glaube, bei Tim Rühl ist ganz klar, sagt er ja auch, körperlich ist eben das Doppelspiel im Moment doch besser für ihn. Bei Patrick Zaray muss man schauen, wie sich das ausgeht. Du hast es gesagt, er hat eigentlich eine relativ gute Einzelsaison gespielt. Jetzt schauen wir mal, wie das läuft. Manchmal kann natürlich auch man im Doppel so erfolgreich sein, dass man dann sagt, na okay, dann machen wir eher das Einzel, ist dann vielleicht weniger wichtig. Es wird sich zeigen. Ich glaube, nächste Saison werden da die Weichen neu gestellt werden und Tim Rühl wird erstmal, glaube ich, schauen, dann auch mit wechselnden Partnern dann auf die Tour gehen. Und deshalb sage ich ja, vielleicht kristallisiert sich da auch irgendwo was raus, ein Partner, von dem man vielleicht heute noch gar nicht weiß, dass es derjenige dann sein kann für eine längere Zeit vielleicht auch.
Ja, Tim Rühl also im Interview. Ein Spieler, der seine ersten Steps auf der Tour im Einzel schon gemacht hat und der durchaus schon einige wirkliche gute Ergebnisse hatte, auch zum vor allen Dingen bei der Rasensaison in diesem Jahr, das ist George Lofhagen. George Lofhagen hat hier die Top 200 jetzt erreicht durch sein Viertelfinale, muss jetzt gerade nochmal gucken, Halbfinale in Hamburg. Er hat gegen Marco Topo in der ersten Runde ein ganz enges Match gewonnen. Da ging der erste Satz im Tiebreak 12-10 an Marco Topo. 7-5 dann im zweiten für Lofhagen. Marco Topo war nicht weit entfernt davon, die Überraschung hier zu schaffen. Und dann der dritte Satz ging an Lofhagen mit 6-1. Dann war Daniel Glinker nicht in der Lage, das Match anzutreten. Dann gewann Lofhagen auch noch gegen Henry Squire mit 6-4 und 7-6 und verlor dann gegen den Youngster Federico China mit 6-7 und 4-6. George Lofhagen ist ein Spieler aus der britischen Schule und ist Brite und auch der war im Interview bei Florian hier.
George, first of all, thanks for your time and congratulations on the win. It was a pretty tough one with Henry. What was the key to success?
It was a very tough match. I know he's a very good player. I think that for me the key was just, yeah, taking a couple of opportunities when they were there, because it was very, very tight match, and there were not a lot of looks because we were both serving very well. So, yeah, I think that was the key, just like in the tiebreak, just, you know, you catch a couple of returns and then you find yourself ahead. So, yeah, it was very, very fine margins.
And the ending was pretty special.
Yeah, I mean, to be honest, I actually thought, like, when I hit the double fault, I was before I was returning his second serve, I was thinking, yeah, oh, it would be a bit funny if he hit a double as well, and then it happened. So, but it's pretty rare, kind of.
Is it your first time here?
Yes, yeah, first time in Hamburg. Yeah, to be honest, I haven't played a lot in Germany, but I played a couple of times, I think. But yeah, it's a very nice city, so yeah.
How would you describe the conditions here on the court?
I'd say pretty slow, like when in the rally, but it can be tough with the serving. If someone's serving pretty well, like, it can also move quite, like, the court takes well to spin, so it can move a lot and it can be difficult to return sometimes. But during the rallies, it's pretty slow, yeah.
You seem to have a huge serve. Would you prefer a faster surface?
No, to be honest, I don't mind, like, a bit slower. Yeah, it's sort of just, there's pros and cons of fast and slow surfaces, so you just kind of have to adapt a bit to each, yeah.
And when it's your first time in Hamburg, have you already had the time to look around a bit?
Yeah, I mean, we went to the city one night. I think we're going to go again today. But yeah, I'll definitely have a bit more of an explore, because it's really nice city, yeah.
Okay. let's talk about you. How would you describe your own game style?
I'd say I try to play aggressive, like serve well, and use a lot of like intensity. Yeah, and look for my forehand well. Yeah.
When you have a look back at this season, what were the highlights of your season so far?
I'd say definitely one of them was I won a challenger in Segovia. So that was my first challenger. And then obviously playing Wimbledon was always very special to play a Grand Slam major. And also I'd say US Open as well, because that was my first like qualifying of a slam with my own ranking. So that was, yeah, those were probably the highlights.
And Wimbledon is particularly very special because it's a different venue when you play qualifying or the main draw.
Yeah. And also it's being a Brit as well. It's like,
exactly.
it doesn't get much better than that.
Talking about being a Brit, I think when you were a junior, there were a lot of tennis hopes on your shoulder, maybe. Was it a bit of pressure for you, or how do you handle it nowadays? How would you say it right now?
Yeah, I think definitely if you're young and you're doing well, it can be you can see it as pressure. I think now that I'm a bit older, it's not so much pressure on me, but I think I'm also a bit more mature, so it's kind of easier to deal with the ups and downs of tennis. So yeah, for sure.
But how did you get into tennis? I think there is a relation with your father as well, right?
To be honest, I started playing because my sisters played, and I think probably just wanted to be like them a bit and play. So I sort of just started because they played, really. My parents play, but just at like club level kind of.
Okay.
Nothing crazy.
And I think you had a break with tennis. You hung up your racket more or less in 2021. What was the reason for it?
I just wasn't really enjoying it at the time. So I just kind of was like, yeah, I'm going to do something else. But then the year later, I played a couple of tournaments over the summer and was enjoying it a bit more. And then kind of was just like, yeah, I don't want to have regrets or anything. So decided to start again. Yeah.
What did you do?
I was working in a pub for a bit.
Okay, cool.
And then I was studying for a bit and I was going to go to university, but I was sort of just like, yeah, I think the best way to like give myself the best chance is not to go. So yeah.
Did you finish the study?
I just did some exams, but I didn't like do a degree or anything. Okay. Yeah.
Which subject?
I did maths, chemistry, and physics.
Oh.
Yeah.
that's a pretty rare one, isn't it? We got a lot of due to economics, something like
yeah,
that.
Yeah,
so
yeah,
are you a person who is into numbers and formulas? And
I mean, I was okay at it at school and I didn't mind it, but it's not like, I wouldn't say it's like a passion of mine. But yeah.
And maybe when you're off the court, what are your hobbies? Are you maybe a football fan, something like that? Do you follow any other sports?
I'm not really that big into other sports. Like I like athletics and stuff like that, but I wouldn't say I'm following it every week. But to be honest, if I'm in a tournament, most of the time I just want to chill, watch like series or something like that, or movies. Yeah, nothing crazy.
Do you have a favorite series?
At the moment, it's kind of one in the UK, but it's called The Traitors.
Okay.
Which I like at the minute. It's good. Yeah.
Okay. And what are your goals? Do you set yourself any goals in terms of ranking positions, or how does it work for you?
I mean, for me, I think I was looking to be in the top 200 by the end of the year. But yeah, you're always looking for the next thing. So yeah, it kind of never stops. But yeah, I'd love to be, yeah, just see how it goes, kind of, yeah.
And what can we expect from tomorrow's match?
Tomorrow, I think, the guy I'm playing is very good. So yeah, it'll be another tricky match. But yeah, we'll see what I can do.
Perfect. Thanks a lot, first of all.
Den habe ich wirklich in der Vorbereitung auf Wimbledon dieses Jahr das erste Mal gesehen, George Lofhagen, und hat auf mich tatsächlich einen guten Eindruck hinterlassen und da bin ich sehr gespannt auf seinen weiteren Weg.
Ja, ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal wirklich bewusst wahrgenommen. Das Interview stammt nach dem Match gegen Henry Squire, also den Titelverteidiger, ja auch aus dem Turnier rausgenommen, und ja, ist ein spannender Typ, 24 Jahre alt, war noch jetzt die Nummer 215, irgend sowas in dem Bereich, auch in seinem Career High unterwegs gewesen, hat eben in Segovia, in El Espinar, im Sommer seinen ersten Challenger-Erfolg dort feiern können. Und ja, ist natürlich einer, der sich auf den Hartplätzen wohlfühlt. Klar, das Gras als Engländer, als Brite ist natürlich immer was Besonderes für ihn. Haben wir auch kurz drüber gesprochen, dass er natürlich in Wimbledon Hauptfeld und sowas spielt. Das ist natürlich dann was ganz Besonderes. Aber ja, er hat einen relativ starken Aufschlag. Hamburg war jetzt vielleicht gar nicht so der schnelle Untergrund, aber ich glaube, je schneller das ist, deshalb auch so der Rasen, das kann ihm ganz gut liegen. Da ist schon ordentlich Wumms dahinter und da haben sich dann einige auch ziemlich schwer getan, das wirklich auch lesen zu können, das Aufschlagspiel von Lofhagen. China ist es dann gelungen, Squire erst zu spät, da war das Match eigentlich schon fast vorbei und war dann auch vorbei. Aber ja, ist einer der Interessanten. Er hat, wie gesagt, dann auch zwischenzeitlich dann mal schon aufgehört, Tennis zu spielen. 2021 hat dann in einer Bar, in einem Pub gejobbt und im Endeffekt dort was völlig anderes gemacht, weil, wie er im Interview auch sagt, irgendwie vom Tennis dann ja keine richtige Motivation mehr fand, auf den Platz zu gehen. Also der hat schon einiges hinter sich auch in seinen jungen Jahren und hat dann auch schon mal ein paar Wege abseits des Tennis gefunden und dann auch zu studieren angefangen. Also jetzt gerade, glaube ich, macht sie wieder richtig Spaß, hat auch 4 Titel auf der ITF-Tour in diesem Jahr gewinnen können. Also spielt eigentlich die beste Saison seiner bisherigen Karriere. Und jetzt gilt es natürlich, darauf aufzubauen und vor allem jetzt dann natürlich auch im nächsten Jahr die Punkte zu verteidigen, um dann auch in höhere Sphären dann vorstoßen zu können.
Ich habe ihn sogar kommentiert dieses Jahr in Eastbourne. Da hat er gegen Riley Opelka 7-6 im dritten Satz verloren. Deswegen, das war mir noch bewusst. Und Riley Opelka auf auf Rasen ist eine eher spaßarme Veranstaltung, so ja, insgesamt
auch zu kommentieren. Da waren dann aber schon die zwei Richtigen eigentlich zusammen. Ja? Also, weil ich glaube auch Opelka hatte da wahrscheinlich keinen Spaß dran. Ja? Also,
nee, hatte auch nicht. Opelka hat 7-6 im Dritten gewonnen und ja, das war das, wo ich George Lofhagen erlebt habe. Ein Spieler, auf dem natürlich die Interessen von allen Zuschauerinnen und Zuschauern dann lag, das war Justin Engel. Justin Engel ist das größte Talent, was es im Moment im deutschen Tennis gibt. Er ist ein bisschen weiter als seine Kollegen, die in der gleichen Alterskohorte sind. Und Justin Engel hat sich hier durchgesetzt in diesem Turnier. Und vor allen Dingen hat er sich mit großem Kampf durchgesetzt. Erste Runde gegen Sander Jong, 7-6, 7-6. Der zweite Satz im Tiebreak, 12-10. Dann gegen Cedric Marcel Stäbe, 2-6, 6-3, 7-6. Tiebreak im dritten Satz mit 7-3 gewonnen. Dann gegen Matej Dodig gewonnen. 4-6, 7-6, 7-6. Da schlug er bei 4-5 im dritten Satz auf, hatte zwei Matchbälle gegen sich, hat die abgewehrt und hat auch 7-6 im dritten Satz gewonnen. Dann gegen Albert Morocanias hat er gewonnen, Alejandro Morocanias, Entschuldigung, 7-6, 6-4. Und dann gewinnt er im Finale gegen Federico Chinna mit 7-5 und 7-6. Niemand, behaupte ich, hat in der letzten Woche mehr Tiebreaks gespielt auf der gesamten ATP- und WTA-Tour oder ITF-Tour als Justin Engel. Und das war ein absolut großer Sieg der Nervenstärke von Justin Engel. Und nach dem Viertelfinale, da war er dann auch im Interview bei Florian Heer, nach seinem Viertelfinale gegen Matej Dodig, hier im Interview mit Florian Heer.
So, Justin, erstmal Glückwunsch. Wie viel Bock hat es heute gemacht? Weil ich glaube, das war ein richtig geiler Fight, oder?
Ja, ich meine, es macht auch sowieso schon Bock, wenn so viele Zuschauer da sind. Und ja, und jetzt noch in so einem dritten Satz Drama zu gewinnen, das ist dann natürlich, hat dann richtig Bock gemacht.
Du hast schon gesagt, die Zuschauer natürlich, aber auch, glaube die Tiebreaks, die spielen diese Woche irgendwie eine ganz wichtige Rolle.
Ja, im Tiebreak habe ich immer einen guten Start. Und ja, irgendwie das Glück ist auf meiner Seite die ganze Zeit. Und ja, hoffen wir mal, dass es so weitergeht.
Ich glaube, das Turnier hast du hier noch nie gespielt. Du warst natürlich im Roten Baum, war eine tolle Erfahrung in Hamburg. Wie würdest du die Bedingungen hier beschreiben?
Ich habe hier Junioren schon gespielt. Hier habe ich mein erstes ITF Juniors schon gewonnen.
Ah,
hier.
Okay, ja.
Deswegen, ich kenne die Anlage schon und fühle mich wohl. Ja, und klar, Hamburg seit dem ATP-Sieg gegen Struff ist natürlich einer meiner Lieblingsstädte in Deutschland mit München.
Wenn du dann da bist, schaust du ein bisschen rum jetzt in der Stadt. Ich meine, klar, ich weiß, ihr seid viel Hotel und natürlich auf dem Platz, aber gibt es vielleicht mal Zeit, dass man abends irgendwie essen geht oder irgendwas?
Ja, klar. Ich bin ja hier cool, mit meinem Manager Charlie Steb hier. Ja, natürlich, wir gehen da mal Abendessen und so. Und klar, es sind schöne Erinnerungen, weil ich auch hier schon im Roten Baum mal oft Abendessen war draußen. Und ja, schon so schöne Erinnerungen dann immer.
Ich weiß, die Saison ist noch nicht fertig, aber ich meine, man hat ja vielleicht schon ein bisschen eine Idee und überlegt schon, wie weit spielen für Australian Open, Next Gen und sowas. Wie weit ist das tatsächlich im Kopf schon drin?
Das war bei mir schon im Kopf seit dem Match gegen Struff hier in Hamburg. Also ja. Also klar, Next Gen ist mein Ziel dieses Jahr und Top 200 knacken nochmal. Ich habe jetzt Punkte verloren. Ich war schon in den Top 200, jetzt habe ich Punkte verloren. Deswegen jetzt versuche ich wieder in die Top 200 reinzukommen und natürlich für die Australian Open mich zu qualifizieren.
Ja, und wir haben die Saison gemeinsam begonnen, wenn wir so wollen, mit einem Titel in Karlsburg, also mit einem ITF-Titel.
Ja.
Jetzt wäre so ein Challenger-Erfolg, aber glaube ich auch nochmal, ist es so ein wichtiger Milestone, dann auch mal so ein Turnier vielleicht zu gewinnen?
Klar, ich habe immer gut gespielt bei so vielen Matches, aber da hat einmal mal die Konstanz gefehlt immer. Aber jetzt habe ich schon, ich weiß nicht, zweimal jetzt Challenger-Halbfinale gespielt und ja, jetzt nochmal. Deswegen, jetzt kann es mal Finale mal kommen, bitte. Und ja, dann schauen wir mal weiter.
Wie schaut dann der Abend heute Abend aus?
Boah, einfach ins Bett reinlegen und vielleicht ein bisschen telefonieren und fertig. Einfach faul sein jetzt.
Alles klar.
Ja.
Ja, was für eine nervenstarke Leistung von Justin Engel in dieser Woche.
Ja, du hast
erster
gesagt,
Turniersieg auf Challenger-Ebene.
Ja, du hast gesagt, die meisten Tiebreaks gespielt, wahrscheinlich auch die meisten gewonnen. Eine 7-0-Bilanz gehabt in dieser Woche bei Tiebreaks.
Muss man auch erstmal bringen.
Ja, also das ist natürlich auch ein Reifezeugnis, wenn man so möchte. Mhm. Ne? Also das zeigt es natürlich auch. Aber es war insgesamt, ich glaube, da hat man gar nicht gesehen, wie viele Rekorde da wieder gepurzelt sind, ne? Also in dieser Woche. Deshalb fand ich eben diese Konstellation dieses Turniers in dieser Woche so spannend. Es war ja auch das jüngste Challenger-Finale seit 2003. Mario Ancic gegen Rafael Nadal. Das war damals das jüngste Finale, das übrigens auch in Hamburg stattfand, kurioserweise.
Ja.
Und also das allein schon, die Konstellation war natürlich eigentlich wie gemalt. Und dass Justin dort performt hat, natürlich auch mit der Hilfe des Publikums, muss man sagen. Also ich glaube, es war noch nie so voll am Hamburger Tennisverband. Das ist ja ein Turnier, muss man sagen, was in der Verbandshalle da stattfindet, was sehr weit außerhalb von Hamburg stattfindet. Hamburg-Horn, da direkt an dieser Horner Rennbahn, wo im Übrigen auch die ja sonst eigentlich relativ gute ÖPNV-Anbindung dort versagt. Ja, da muss man also mindestens noch einen Kilometer laufen, um zur nächsten U-Bahn-Station zu kommen. Also das ist nicht selbstverständlich, dass da eben viele Leute kommen, aber da waren dann wirklich auch 300-400 Leute bei den Finalspielen dann am Ende auch da. Also Justin Engel zieht dort natürlich. Hamburg ist natürlich ein Publikum, das sich mit dem Tennis sehr gut auskennt und weiß das natürlich dann auch zu schätzen, wenn solche Spieler da sind. Und ja, ich glaube, für ihn war das auch dementsprechend eine ganz tolle Woche gewesen. Natürlich als Milestone, wie man so schön sagt, den ersten Challenger-Erfolg. Er ist auch der fünftjüngste deutsche Challenger-Champion geworden. Also ich habe einiges danach wieder gelernt. 18 Jahre, 25 Tage. Und Hamburg war ja ein besonderer Ort für ihn. Also was ich auch nicht wusste, was er im Interview dann auch nochmal gesagt hat, dass er ja schon mal hier war. Er hat hier auch sein erstes ITF Junior-Turnier gewonnen. Und dann natürlich immer die Verbindung mit dem 500-Erfolg am Roten Baum gegen Jan-Lennard Struff. Also Hamburg und Justin Engel, das ist ein sehr guter Fit. Er hat im Übrigen, ich glaube in dem Interview, weiß ich nicht, ob er das noch gesagt hat, ja, er hat gesagt, Hamburg ist so seine Lieblingsstadt neben München. Beim Finale oder nach dem Finale war neben München schon weg.
Aha! Also,
da hat er natürlich dann gleich hier den Hamburger Medienvertretern dort gleich einen Zucker gegeben. Ja, also genau. Gut, ich glaube, er ist natürlich weiterhin ein Bajuware, ein Franke, aber Hamburg, glaube ich, das hat einen ganz, ganz speziellen Platz in seinem Herzen.
Und was man ja auch sagen kann, er wird sehr, sehr schon sehr professionell unterstützt. Und Karl-Uwe Steeb ist sein Manager und beziehungsweise kümmert sich so ein kleines bisschen um ihn. Und Karl-Uwe Steeb war auch in Hamburg vor Ort. Und auch Karl-Uwe Steeb hast du zu einem Interview sprechen können. Da ging es nicht nur um Justin Engel, sondern auch so ein kleines bisschen drumrum und wie die Turnierlandschaft etc. aussieht. Und das ist nochmal ein ganz, ganz interessantes Interview. Das Interview mit Karl-Uwe Steeb, Davis Cup Held von 89. Das hört ihr hier. 88 und 89.
Erstmal vielen Dank für die Zeit. Wir befinden uns beim Hamburg Ladies and Gents Cup. Wie empfinden Sie die Woche hier bei dem Turnier?
Ja, man, auf jeden Fall sieht man gutes Tennis und ist gut organisiert hier. Und natürlich sind solche Turniere sehr wichtig für die ganzen Nachwuchsspieler oder die auf dem Sprung sind. Dann wirklich auf die große Tour zu kommen, ist das sehr wichtig.
Sie kennen die Turnierlandschaft hier in Hamburg besonders. Sie kennen die internationale Turnierlandschaft. Wie würden Sie im Moment auch gerade so ein bisschen den Stellenwert Hamburgs im internationalen Turnierkalender ansehen, hier auch mit Rotenbaum und dem Challenger im Moment und dem ITF-Turnier, den wir im Moment hier auch haben?
Ja, auf jeden Fall ein ganz wichtiger, traditioneller Standard für Tennis. Natürlich kommen von Damen- und Herren-Turnier am Rotenbaum, kommen von dem 1000er-Turnier und bin froh, dass nach wie vor das Hamburger Rotenbaum-Turnier ein 500er ist auf der ATP und wichtig ist aber auch für die nächste Generation mehr solche Turniere wie hier zu haben, denn für die Spieler ist es auch nicht immer einfach zu reisen, sich das leisten zu können. Also je mehr kleinere Turniere im eigenen Land wir haben, desto wichtiger ist es.
Jetzt haben Sie ja selbst natürlich größere Turniere gespielt, haben aber auch natürlich den Weg über die kleinere Ebene, die sogenannten Unterbau eben auch gegangen. Wenn Sie so ein bisschen zurückblicken, Ihre eigenen Erfahrungen als Spieler auf Challenger Tours, Satellite Circuit, wie das damals auch noch hieß, verglichen mit heute, wo würden Sie so die großen Unterschiede sehen?
Es gibt eigentlich nicht viele Unterschiede. Ich glaube, jeder Spieler fängt auf den kleinen Turniere an, jetzt Future, damals Satellites oder dann Challenger. Das hat sich nicht groß verändert. Ich glaube nur, dass jetzt wesentlich mehr Konkurrenz gibt, also mehr Spieler, die den Weg gehen. Und es ist nach wie vor, muss sich jeder durchspielen und es ist ein harter Weg auf jeden Fall, bis man dann da angekommen ist, um zu sagen, ich bin jetzt bei den großen Turnieren am Start.
Viele, die jetzt auch schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren auf dem Circuit unterwegs sind, sagen, dass diese Dichte eben immer größer geworden ist. Ich habe auch mal mit Dieter Kindelmann gesprochen, der zum Beispiel gesagt, naja, also früher bis zu den ersten Runden war das vielleicht ein bisschen leichter. Sehen Sie das in einem ähnlichen Licht oder würden Sie sagen, nee, damals war das eigentlich genauso tough, auch vielleicht von Runde 1 aus schon?
Nee, durch die Dichte ist es härter. Also das ab der ersten Runde oder schon in der Qualifikation hat man sehr hohe Qualität und das hat sich bestimmt verändert. Ich habe gestern auch mal dem Justin erzählt, ich habe beim großen Turnier in Hongkong gespielt und erste Runde Quali war die Quali nicht voll und da kam einer mit einem Rucksack mit einem Schläger auf dem Rücken und hat gesagt, wir spielen jetzt hier gegeneinander. Also sowas gibt es nicht mehr.
Es hat sich auch viel verändert in Bezug auch auf die Belege. Wenn man zum Beispiel bei Ihnen die Liste der Turniersiege anschaut, da sind noch einige Siege beispielsweise auf Teppich noch zu verzeichnen. Viele Spieler sagen, es hat sich sehr viel angeglichen. Ist es auch etwas, was sich dann bei dem Spielstil der heutigen Generation von Spielern vielleicht dann auch widerspiegelt?
Ja, natürlich. Also eines sind die Belege, die langsamer geworden sind. Also wenn man jetzt vergleicht mit früher auf Rasen oder auf Teppich oder in andere Hallenbelege waren wesentlich schneller. Wäre aber heute auch gar nicht mehr förderlich, denn das Spiel ist ja auch schneller geworden. Insofern glaube ich, hat sich das alles ein bisschen angeglichen und dementsprechend auch von den Spielern der Stil. Das ist wesentlich athletischer, schneller geworden. Aber nicht mehr so variantenreich wie früher, weil es einfach auch nicht mehr möglich ist durch das Tempo.
Jetzt haben Sie ja auch hier als Funktion, sind als Manager von Justin Engel hier, haben also einen neuen Schützling auch mit dabei, der im Moment auch schon große Schlagzeilen hier im Tennis in Deutschland auf jeden Fall auch schon gemacht hat. Sie kennen sich aus mit dem Promoten von internationalen Spitzensportlern. Was macht genau Justin Engel vielleicht so besonders aus?
Na, besonders ist natürlich, dass er in seinem jungen Alter jetzt schon da steht, wo er steht. Er hat sehr früh begonnen, professionell zu arbeiten, auch mit seinem Vater. Und das sieht man auch, deshalb ist er auch so weit. Und ansonsten zeichnet ihn aus, dass er eine große Disziplin hat, dass er wirklich klare Ziele hat und die verfolgt und einen Willen auf dem Platz zu gewinnen. Da ist dann schon viel Voraussetzung da. Aber es ist trotzdem ein langer Weg.
Aber die nötige Reife, sag ich mal, die ist eben auch vorhanden, um dann eben auch einen großen Weg zu gehen.
Naja, die Reife, die bekommt er jetzt. Also je mehr auf großer Bühne spielt, desto mehr Matches er hat, desto mehr Reife bekommt er und die Erfahrungen muss er sammeln und dafür braucht er auch noch Zeit. Er muss auch noch viele Dinge in seinem Spiel verbessern, um dann ganz hoch zu kommen. Aber er ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja.
Jetzt haben Sie heute oder haben die Woche auch mal mit ihm trainiert oder ausgeholfen zu trainieren. Wie fällt dann noch Ihr eigenes Tennis aus, wenn Sie mit ihm auf dem Platz stehen? Werden auch mal ein paar Bälle gezockt?
Ja, also wie gesagt, das war jetzt ungewohnt die Rolle. Ich habe so ein bisschen die Coach-Rolle eingenommen diese Woche. Und ja, Bälle können wir schlagen, aber wenn er richtig trainieren muss, das wird mir dann zu schnell und dann für meinen Körper nicht mehr so förderlich. Insofern überlasse ich das dann, stehe ich dann lieber am Rand und überlasse das den Spielern.
Sind Sie aber selbst noch aktiv? Spielen Sie ab und zu noch?
Ich spiele noch ab und zu, klar. Ich halte mich fit. Tennis spiele ich jetzt nicht mehr so viel. Es wird ja auch nicht besser, das Tennis. Insofern spiele ich viel Paddle-Tennis und mache viel Sport.
Zum Abschluss, es gab auch eine traurige Nachricht. Niki Pilic ist verstorben, zu dem Sie, das deutsche Tennis insgesamt, natürlich eine relativ starke Verbindung hat. Wie haben Sie das erlebt? Und da gab ja, glaube ich, auch eine Art Treffen, wo sich ehemalige Davis Cup Champions auch getroffen haben.
Ja, es war sehr überraschend. Es kam sehr überraschend für uns. Natürlich hat er schon ein hohes Alter gehabt, aber er war eigentlich fit. Wir haben noch 5 Wochen vor seinem Tod gesprochen, an seinem Geburtstag. Und das war dann sehr plötzlich und unglücklich, der Verlauf letztendlich. Also für uns alle natürlich tragisch, denn wir alle haben eigentlich noch eine sehr gute Verbindung gehabt. Und er hat wahnsinnig viel gemacht fürs deutsche Tennis. Ich glaube, wir werden keinen anderen Trainer mehr haben, der so viel erreicht und mit so vielen Spielern auch ein großer Einfluss war. Also egal, ob es bei uns war mit Boris, Michael, Patrick, Erik oder dann auch international mit Djokovic. Also ich glaube, dass viele Spieler sehr dankbar sind, dass sich die Wege gekreuzt haben mit ihm.
Und final, wie sehen jetzt die Planungen aus, auch noch mit Justin für die nächsten Wochen, vielleicht noch zum Abschluss dieser Saison?
Nicht wirklich. Also das, wie gesagt, ich habe ja auch da eine andere Rolle. Es kann sein, dass ich vielleicht mal zu einem oder anderen Turnier dazu stoße, aber das macht dann schon der Coach und der Trainer.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne.
Carlo Bestep im Interview. Gibt nicht mehr ganz so häufig Interviews mit ihm. Er hat sich so ein kleines bisschen, also er hält sich so ein kleines bisschen zurück und im Hintergrund hat sich oder kümmert sich jetzt um Justin Engel. Das ist eine ganz spannende Konstellation, wie ich dann auch jetzt finde. Und man ist ja auf der Suche nach einem neuen Coach für Justin Engel. Philipp Kohlschreiber hatte jetzt so ein 100-Tage quasi Trial, sollte immer noch beim Team dann dabei sein, aber man sucht jetzt noch einen weiteren neuen Coach. Und das ist sehr spannend zu beobachten, wie das jetzt in den nächsten Monaten weitergehen wird. Und Justin Engel hat ja jetzt quasi auch sein Ticket für die Qualifikation bei den Australian Open sicher.
Mhm. Ja, und die Rolle hat im Endeffekt Karl-Uwe Stepp übernommen. Also stand mit ihm auf dem Platz, haben im Interview dann auch drüber gesprochen, dort im Endeffekt als ja eine Doppelfunktion gehabt, als Manager und als Trainer, wenn man so will, als Aushilfstrainer. Und ja, gut, ist ja auch kein schlechter. Ich meine, du hast schon gesagt, also zweimal, ich glaube sogar dreimalige Davis Cup Champion. Ich glaube, beim dritten Mal war er sogar noch offiziell im Kader, hat aber, glaube ich, nicht gespielt, ja, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ja, natürlich selber erfolgreicher Spieler gewesen, Top 15 Spieler. Und also das ist natürlich super, wenn man so ein Team um sich rum hat. Er hat natürlich auch noch seinen Vater, darf man auch nicht vergessen, der ihn ja überhaupt diesen Weg da geebnet hat. Und ja, das sind natürlich sehr gute Voraussetzungen, die dort sind für ihn. Er wirkt weiterhin geerdet, wirkt da relativ entspannt. Einer, der, das habe ich, wir haben Anfang des Jahres unsere, glaube ich, erste Challenger Corner, die ging um die Cadolzburg Open, wo Justin Engel auch gewonnen hat, der ITF-Turnier, quasi in seiner fränkischen Heimat vor den Toren Nürnbergs. Und da hat man ja auch schon gemerkt, der ist total auf das Tennis fokussiert. Ja? Also alles andere ist gar nicht für ihn wirklich eigentlich präsent. Ne? Und das hat er jetzt wirklich auch auf den Platz übertragen, den Fighting Spirits, wir haben über die Tiebreaks gesprochen, enge Begegnungen, hat einen Gleichaltrigen wie Federico China eben hier auch geschlagen, was ja auch, glaube ich, so ein bisschen Ansporn ist, ne? Da ist ja dann auch nochmal ein besonderes Duell, das ist ja nicht irgendein Veterane oder irgendein anderer, sondern eben einer, mit dem auf gleichem Level ist, gleicher Jahrgang ist. Und deshalb ist das eine ganz wichtige Woche für ihn, die ihn dann, glaube ich, auch sehr ausgepowert hat. Wir haben am Ende noch gefragt, na, wie geht's denn jetzt weiter? Er hat gesagt, puh, na, also jetzt muss ich erstmal schon mal ein bisschen durchatmen. Und es bin auch nicht große Feiern oder irgendwas angesetzt. Helsinki möchte noch spielen, das Challenger, hat er mir gesagt. Aber ansonsten, ja, Next Gen Finals, das war das große Ziel.
Und das wird er höchstwahrscheinlich erreichen, wenn wir uns die Next-Gen-Finals, das Race zu den Next-Gen-Finals anschauen. Da gibt's natürlich ein paar, die vor ihm stehen, aber wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass die nicht mitspielen werden. Wenn man sich jetzt Jakob Mencik, João Fonseca und Leonard Tien anguckt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mitte Dezember dann nochmal nach Riyadh fahren. Es sei denn, es gibt großes Preisgeld oder sie sehen als Vorbereitung auf die Australian Open. Ansonsten ist er im Moment auf Platz 9 in diesem Race zu Riyadh beziehungsweise zu den Next Gen Finals. Vor ihm Dino Prismic, Martin Lanalucha, Nikolai Butkov, Kier, Alexander Bloks und Nisha Spassava Reddy. Also das ist schon eine gute Konkurrenz und da kommen dann einige wieder nach und er ist im Moment die Nummer 9 in diesem Next Gen Race. Ein Interview haben wir noch und das ist das Interview mit dem Turnierdirektor Björn Kroll. Und Björn Kroll spricht im Interview natürlich über das Turnier, aber er ist auch Manager des türkischen Spielers Altuk Çelik Bilek. Und da sprecht ihr gleich drüber. Und das müssen wir einfach mal davor sagen, noch vor diesem Interview. Altuk Çelik Bilek hatte letztes Jahr eine Hirnblutung und ihm musste ein Tumor entfernt werden. Und hier auf dieser Weise auch gute Besserung an Çelik Bilek. Aber darüber sprecht ihr dann auch noch. Und das, weil du Altuk ansprichst, deswegen diese Erklärung, dieser Disclaimer vorweg. Das ist das Interview mit Björn Kroll.
Björn, erstmal vielen Dank für deine Zeit. Es ist Samstag, wir sind beim Hamburg Ladies and Gents Cup. Ist ja jetzt schon ein wenig dieses Finale, in das wir hier gehen, Zeit, ein wenig Bilanz zu ziehen. Wie fällt die dieses Jahr bei dir aus?
Also bisher fällt sie sehr gut aus. Wir haben schon gesagt im Team, es ist fast zu ruhig gewesen. Es war extrem voll, wir haben es noch nie so voll gehabt hier. Also die ersten Tage konnte man unten kaum durch den Eingangsbereich gehen, weil so viele Menschen da waren, was natürlich toll ist. Das liegt sicherlich auch so ein bisschen daran, dass viele deutsche Spieler hier sind. Nicht nur jetzt die Nachwuchsspieler, auch, sage ich mal so, die schon renommierten, lange auf der Tour dabei seienden Spieler wie eine Mona Bartel oder auch der Cedric Stäbe, der hier am Start war. Und das ist, glaube ich, eine tolle Mischung. Aber klar, so ein Justin Engel oder auch ein Henry Squire, der hier ja gewonnen hat letztes Jahr, oder jetzt mit Tessa Brockmann, eine Lokalmatadorin, und Anna Petkovic, die leider in der ersten Runde gleich gegeneinander gespielt haben, ziehen dann eben schon die Zuschauer hierher, weil die wollen dann auch sehen, wie spielen unsere deutschen Nachwuchsspieler gegen die internationalen Topspieler auf diesem Level. Und ich glaube, das ist auch mit dem Grund, warum hier so viel los war. Also von daher ist die Bilanz bisher wirklich sehr gut aus unserer Sicht. Auch das Team, wir sind sehr zufrieden. Jetzt haben wir noch die beiden letzten Tage vor der Brust sozusagen und noch spannende Spiele, und schauen wir mal, was passiert.
Jetzt haben wir dieses Jahr wieder ein Combined Event. Letztes Jahr war es auseinandergezogen. Wenn du das jetzt so ein bisschen miteinander vergleichst, was magst du eigentlich lieber?
Das ist die Frage, kommt natürlich oft. Also ich glaube, alle, die so beim Turnier mitwirken, Team, die hier arbeiten, so auch die Beseiter, alle finden das cooler, sage ich mal, wenn das Combined ist, weil einfach die Stimmung besser ist, es ist mehr los, die Atmosphäre ist irgendwie schöner. Ich weiß, bei den Spielerinnen und Spielern ist das nicht immer so. Solange die, sage ich mal, alle auf die Sachen kommen oder die Sachen gut klappen, die für sie wichtig sind und sie keine Einschränkungen haben, ist es für die fein. Ich sage mal, bei den ganz großen Turnieren, bei den Grand Slam-Turnieren ist ja auch Combined. Von daher nur, das Thema ist eben, wir sind ein Indoor-Turnier. Und klar muss man bei so einem Combined-Turnier, wenn es Indoor ist, immer ein bisschen Abstriche machen. Wir haben, nachdem im ersten Jahr so bei ein, zwei Stellen Kritik von den Spielern kam, bei ein, zwei Sachen haben wir versucht, das zu verbessern. Dieses Jahr gab es bisher tatsächlich da gar keine Kommentare negativer Art, dass es nicht gut funktioniert. Ich weiß auch, viele Spieler finden das auch ganz gut, weil sie sich untereinander kennen und finden es ganz gut, wenn sie dann auch mal mit bestimmten Personen auf einem Turnier gleichzeitig sein können. Aber klar, im Winter ist das immer schwieriger, für die Spieler immer eher so ein Minimum, sage ich mal, vielleicht ein kleiner Nachteil. Ich glaube, für alle Zuschauer, alle, die beim Turnier mitwirken, ist es immer ein Vorteil.
Ist auch irgendwie ein besonderes Turnier. Ich habe mir so überlegt, ist es ein Turnier, das in so einer Verbandshalle stattfindet? Das gibt es ja eigentlich kaum mehr, schon gar nicht auf Challenger-Ebene, auf ITF-Ebene gibt es da vielleicht noch ein paar. Ist das dann, bekommt ihr da auch in der Hinsicht ein bisschen Feedback? Ist ja auch mit dem Publikum tatsächlich ein bisschen schwieriger. Jetzt hast du schon gesagt, dieses Jahr war es eigentlich sehr toll, weil eben viele deutsche Spieler eben auch da waren. Wie siehst du diese Position dieses Turniers vielleicht auch im Rahmen insgesamt auf dem Challenger-Tour-Kalender?
Das stimmt schon. Ich bin selbst auch bei sehr, sehr vielen Challenger-Turnieren gewesen in den letzten Jahren, weltweit, weil ich auch mit einem Spieler unterwegs war. Und das ist schon gut zu sehen, wie unterschiedlich das ist. Also ich war mal in Frankreich, in Campé und in Rennes bei einem Challenger. Das ist Wahnsinn mit Lichtshow. Und man hat das Gefühl, man ist beim ATP 500. Wahnsinn. Ich war auch auf Challenger-Turnieren, ohne die Namen jetzt zu nennen, wo du denkst, okay, da sind bei uns die Kreismeisterschaften besser organisiert gewesen. Und ja, das stimmt. Es sind oft dann Hallen, die angemietet werden, oder Arenen oder auch kleine Clubs. Wir haben es hier bei uns im Verband. Das ist natürlich ein Vorteil, weil alles in unserer Hand ist und wir das auch planen können. Aber es ist auch eine Herausforderung, weil wir eben nicht alles hier unterbringen können. Wir spielen auch nebenbei bei Marienthal. Wir spielen auch noch, haben auch noch Plätze bei Rahlstedt dazu mieten müssen, damit das eben funktioniert. Aber ja, also ich glaube, es gibt kein Combined-Turnier dieser Art. Also wüsste ich jetzt nicht. Auf der Tour habe ich jetzt nicht gesehen in den letzten Jahren. Und ja, letztes Jahr haben wir getrennt gespielt. Das hat auch Vorteile, wie gesagt. Ist dann sehr viel entspannter. Aber ich glaube, wenn ich das versuche so einzuordnen, ist es eigentlich so, wie wir das jetzt gerade aktuell haben mit dem Combined, also aus unserer Sicht, glaube ich, die schönste Kombination, die wir hier spielen können.
Jetzt hast du mir im Vorfeld schon ein bisschen gesagt, die Anforderungen auch so ein Turnier zu organisieren, die werden auch immer größer. Kannst du vielleicht so ein paar Punkte herausnehmen, wo du sagst, na, also das sind so ein paar wirkliche Challenges, die wir dieses Jahr auch wirklich hatten oder die da wirklich auch auf uns zukommen?
Ja, also was auffällt ist, dass wenn man jetzt mal zurück, also wenn wir erstmal trennen ITF und ATP, wir müssen eben auch immer sehen, wir haben ITF 75, das heißt, das Damenturnier hat die höhere Kategorie. Bei dem Challenger ist es ein 50, da hatten wir eigentlich auch ein 75 geplant, aber die ATP wollte das nicht, weil schon genug 75er in der Woche waren. Und das ist eben auch gar nicht so einfach, im aktuellen Slot zu kriegen, weil es kommen immer mehr Turniere dazu. Die Situation war vor ein paar Jahren anders. Da hat die ATP händeringend nach Menschen gesucht, die was machen. Jetzt hat sich das ein bisschen gedreht. Und ja, also von daher ist es so, dass wir eben die Anforderungen natürlich vergleichen. Und es ist wirklich so, dass bei der ATP es unglaublich ist, was da in den letzten 5 Jahren sich entwickelt hat. Das ist wie ein Katalog, den man kriegt, wo man auf kleinste Sachen achten muss, so wie Zentimeter der Wäschesack und wie viel Kilo passen da rein und wie groß ist das Gym und wie eine Liste mit 1000 Sachen, die in diesem Gym drin sein müssen und eine Liste, was genau die Physios alles haben müssen. Das ist schon extrem. Ich habe immer einen ganz guten Vergleich, weil ich ja selbst auch bei großen ATP- und WTA-Turnieren arbeite, wo wir dann manchmal denken, aha, Also das ist ja mehr als da oder das ist fast gleich. Und da denkt man dann manchmal schon, Mensch, wir haben hier einen 50er und das andere ist ein 500er. Wieso ist das so? Klar wird das immer begründet damit, es soll professioneller werden, es soll besser werden für die Spieler. Logischerweise freut sich jeder Spieler und Coach, wenn die Bedingungen immer besser werden. Aber man muss auf der anderen Seite sehen, es muss auch jemand alles das immer finanzieren und organisieren. Und das wird tatsächlich von Jahr zu Jahr schwieriger und ist immer mehr eine Herausforderung. Ich weiß auch von vielen anderen Turnierdirektoren, man ist ja im Austausch, so in Deutschland speziell, ich kenne aber auch ein, zwei aus dem Ausland, die dann auch sagen, ah ja, und dies Jahr wieder das und das kommt wieder dazu und das kommt wieder dazu. Und das ist bei der ATP extrem, bei der ITF ist das nicht so extrem. Ich finde, da ist auch mehr dazu gekommen, aber ich finde in einem Maß und auch in einer Geschwindigkeit, wo man sagt, das ist okay. Mhm. Bei der ATP finde ich es manchmal schon schwierig und da muss man auf die eine oder andere Sache mal sagen, Mensch Leute, denkt doch nochmal nach, wenn wir das jetzt nicht zu 100% so leisten können, wie ihr euch das gerade vorstellt, dann müsst ihr vielleicht auch mit 90% zufrieden sein und das sind so Dinge wie jetzt dieses Streaming oder Bowl Six und all solche Sachen, die jedes Jahr dazukommen. Da ist die Erwartungshaltung schon oft sehr hoch und wenn man dann sagt, aber Moment mal, das war doch bisher aber so und so, dann kommt, ja, aber wir haben jetzt das Rulebook geändert und ja, das haben wir jetzt ergänzt und ja, das ist jetzt dazugekommen. Da muss man wieder reagieren. Also es sind schon viele Herausforderungen, wo ich weiß, dass viele Turnierveranstalter auch damit kämpfen, ob sie das überhaupt leisten können, weil es immer mehr wird.
Als Konsequenz hatten wir in Deutschland oft die Problematik, dass es vielleicht zu wenig Turniere sind auf dieser Ebene in dem sogenannten Unterbau. Italien, Spanien, die da unglaublich nachgelegt haben, was sich ja dann auch widerspiegelt in Form der Top-Spieler, die sich da vielleicht eben raus entwickeln. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass man ja diese Bedeutung dieser Turnierserie dann auch nochmal irgendwie in den Vordergrund hebt und sagt, naja, ihr müsst uns irgendwie leben lassen, damit wir dann auch eben eine Plattform bieten können für diese jungen Spieler?
Das wäre schön, wenn das so wäre. Aber ich glaube, das interessiert die ATP-Tour und die ATP überhaupt gar nicht. Ich weiß, dass man redet darüber, dass eben immer mehr auch in Asien und Saudi-Arabien veranstaltet werden soll. Dann denke ich so, okay, ja, aber wir haben eben auch auf den anderen Kontingenten Turniere, die es auch schon zum Teil ja sehr, sehr lange gibt. Jetzt uns gar nicht, uns gibt es ja noch gar nicht so lange. Und ich finde, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil die Jahre, wo eben nicht so viele Turniere da waren, da war es gut, dass wir da waren und dass wir was gemacht haben und jetzt kommen immer mehr an den Markt sozusagen. Und ich bin gespannt, was da passiert die nächsten Jahre, denn gerade jetzt auch Saudi-Arabien, ich meine, man sieht ja auch jetzt auf höherer Ebene, was da jetzt alles stattfindet, nicht nur im Tennis, auch in anderen Sportarten. Ich war selbst auch schon aus Saudi-Arabien bei einem Event und die Menschen da sind alle sehr, sehr bemüht und sehr freundlich gewesen, als ich da bei dem Turnier war, aber die hatten eben auch gar keine Ahnung von Tennis. Das muss man auch mal klar feststellen, aber die haben eben sehr viel Geld. So, und das kann man auch mal festhalten. Ich bin da auch sehr direkt und offen, wenn ich über sowas spreche. Und zurückzukommen auf Deutschland. Ja, der DTB ist sehr bemüht. Vor allem fordert er indirekt auch die Verbände auf, was nachvollziehbar ist, dass wir mehr Turniere brauchen. Das beißt sich eben so ein bisschen, wenn dann parallel aber die Anforderungen auf der anderen Seite immer mehr steigen und die, die da sind, schon oft zu kämpfen haben, das überhaupt alles umsetzen zu können und wir neue Turniere brauchen. Das führt jetzt aktuell, glaube ich, dazu, dass wir doch deutlich mehr kleinere 15er und 25er, 35er Turniere jetzt gerade dazu bekommen, weil das ist auch das, was der DTB so ein bisschen vorgeschlagen hat und was auch klappt, wo jetzt ein paar dazugekommen sind. Aber es brechen eben leider immer mehr oben auch weg oder wackeln, die dann sagen, wir wissen gar nicht, ob wir das nächstes Jahr noch machen können oder finanzieren können. Ja, weil die Bedingungen eben immer härter werden. Und das wäre sehr schade, weil wir brauchen das. Wenn wir jetzt hier gerade mal bei uns schauen, wer hier so spielt, wenn wir mal einen Justin Engel nehmen, da hoffen wir, dass der vielleicht in einem Jahr dann schon so weit ist, dass der dann 250er spielt, aber vielleicht ja auch nicht. Und vielleicht braucht er dann auch ein Challenger 100 oder ein Challenger 175 oder was auch immer das für Kategorien noch alles gibt, die im Moment gar nicht in Deutschland so existieren. Und ich bin da so ein bisschen skeptisch, ob wir die nächstes Jahr haben, diese Kategorien, und dass es nicht eher so ist, dass wir tendenziell ein bisschen weniger haben. Und vor allem im Winter. Und der Winter ist in Deutschland ja relativ lang. Also wenn das letzte Challenger im Sommer irgendwann im Anfang August ist oder ich weiß nicht wann oder Ende Juli und das nächste Challenger jetzt von unserem abgesehen und noch einen, glaube ich, was es aktuell gibt oder zwei maximal, weil bei den Damen sind es auch nur ein oder zwei. Und die nächsten starten dann im April. Dann haben wir irgendwie 8 Monate, wo nicht wirklich viel auf diesem Level hier gespielt werden kann. Und wir reden ja auch von Wildcards, von Optionen, Chancen für unsere Nachwuchsspieler, da mal reinstarten zu können. Und wenn die nicht da sind, ist das schwierig.
Absolut.
Deshalb vielleicht die wichtigste Frage hier auch noch gleich angeschlossen. Werden wir das Turnier im nächsten Jahr in dieser Form auch wiedersehen?
Sehr wahrscheinlich nicht, wobei das nichts damit zu tun hat, dass wir das nicht machen wollen. Also wir werden es nächstes Jahr machen, da bin ich mir sicher, aber nicht hier an diesem Standort, weil das gerade schwierig ist, dass es hier in Hamburg ein Umbruch ist, weil die Halle ist eben sehr alt und sehr baufällig, steht unter Denkmalschutz. Und der Hamburger Tennisverband gerade aktuell schaut, was wird nach dieser Wintersaison gemacht. Und das ist sehr, sehr, sehr wackelig, wie das da weitergeht. Von daher ist unser Ziel und unsere Hoffnung, dass wir dann aber zumindest, das ist eben schwieriger, einen Slot bekommen im Sommer. Das ist so ein bisschen das Thema aktuell, dass wir vielleicht auch einen Combined-Slot kriegen im Sommer, dass wir hier draußen spielen können. Dass wir, wenn das nicht klappt, auch vielleicht splitten, dass wir sagen, okay, wir machen einen Challenger zum Beispiel hier. Und das, wir haben ja aktuell auch ein 15.000er Damenturnier gerade in Schleswig-Holstein neu, dass wir da vielleicht ein Damenturnier in Schleswig-Holstein größer machen. Also es gibt verschiedene Varianten, aber wir wollen gerne mindestens zwei, besser drei internationale Turniere in Hamburg und Schleswig-Holstein behalten. Wir sind auch, glaube ich, in der Lage, das finanziell und auch von der Manpower und all der Orga auch weiterhin zu machen. Da sind wir, glaube ich, ganz gut davor, weil wir gerade auch durch die Stadt Hamburg, aber auch durch den Landessportbund in Kiel sehr viel Unterstützung bekommen, durch die Regionalliga, der DTB natürlich auch, den auch sehr dran gelegen ist. Die Frage ist da wieder die große, kriegen wir einen Slot? Wir brauchen ja einen Slot. Und im Sommer ist es eben immer deutlich schwieriger, einen Slot zu kriegen. Also auf der Tour jetzt, es geht gar nicht um Deutschland. Also man muss einen Slot kriegen, gerade jetzt für einen Challenger, weil es im Sommer sehr, sehr viele Challenger-Turniere gibt. Und ich hoffe einfach, dass die ATP uns so einen Slot auch geben wird. Denn wir wollen auf jeden Fall diese Turniere hier weitermachen. Und wenn das im Winter nicht möglich sein sollte, also ist jetzt nicht 100% vom Tisch, aber ich glaube, die Chancen stehen eher gut, dass es im Sommer stattfinden muss, dann wäre es eben schade, wenn wir keinen Slot kriegen. Aber das liegt nicht in unserer Hand. Von daher werden wir so früh wie möglich uns jetzt nach diesem Turnier bemühen und auch mit der ATP vor allem sprechen. Bei der ITF ist auch das wieder deutlich leichter. Da muss man eher schauen, klappt das in Deutschland, weil da ist Deutschland schon relativ voll. Man darf ja nicht zwei ITF-Turniere der Kategorien in einer Woche spielen. Aber auch da bin ich schon im Austausch mit dem DTB, um das rechtzeitig zu planen, und dann muss man schauen, was möglich ist. Aber das Ziel ist auf jeden Fall da und wir sind auch ready dafür, aber es hängt da nicht an uns.
Wann wird es ungefähr entschieden sein? Weißt du schon, wie das Zeitplan technisch aussieht? Braucht ihr auch einen gewissen Vorlauf?
Ja, also wir haben jetzt Ende November ist die Turnierveranstaltung des DTB. Ich habe, wie gesagt, mit Christian Kruse vom DTB schon gesprochen und der weiß auch über die Situation Bescheid. Wir werden jetzt so schnell wie möglich mit der ATP sprechen. Ich weiß aber, dass die ATP da immer ein bisschen, die gucken natürlich von oben runter. Das heißt, sie fangen mit den höchsten Turnieren an und bröckeln das runter, wer wann wie was darf, nicht darf, was verschieben will, wie verändert sich möglicherweise der Kalender auf höherer Ebene und wo gibt es einen Slot und wo nicht. Das war jetzt auch für dieses Jahr und auch im letzten Jahr schon schwierig und wir mussten gucken, wann wir dann überhaupt eine finale Zusage bekommen, für welche Woche. Und dann muss diese Woche eben auch passen, wenn wir jetzt Combined spielen wollen, ja mit der ITF und dem DTB. Von daher kann ich das schwierig sagen. Ich glaube, die ATP ist der wichtigste Faktor an der Stelle und wir wollen versuchen, jetzt so schnell wie möglich da zu fragen, wie lange oder wann die uns sagen können, ob das quartalsweise entschieden wird oder wie weit im Voraus, das kann ich gar nicht sagen, weil wir ja unseren Termin hier im Oktober eigentlich immer hatten, bis auf letztes Jahr, wo wir einmal im Februar spielen mussten. Ansonsten waren wir ja immer im Oktober und im Oktober ist es leichter, weil die ATP hat natürlich im Winter auch mehr Slots frei oder da kriegt man es leichter hin als im Sommer.
Zum Abschluss, du hast gesagt, du bist mit Altug oft unterwegs und immer noch in Kontakt. Wir hatten ja Tennisfans, haben das mitgekriegt, diese furchtbare Geschichte. Kannst du uns ein Update geben, wie es ihm geht und wie da auch der aktuelle Stand vielleicht bei ihm gerade ist?
Also den Umständen entsprechend gut, würde ich sagen. Also nach dem, was alles passiert ist, ist er sehr gut davor. Ich meine, das Ganze ist jetzt noch nicht mal ein Jahr her und ist ja aus dem Nichts gekommen, sage ich mal, von heute auf morgen. Wir waren bei einem Turnier und da ist das Ganze plötzlich passiert. Er ist soweit wieder dabei, dass er auch anfängt, Sport zu machen, dass er Fitness macht, dass er Regelmäßigkeit hat, dass er versucht, Routine in den Alltag zu bekommen. Das klappt auch mit vielen Sachen sehr gut. Das Hauptproblem ist, dass seine Augen leider noch nicht so funktionieren, wie sie funktionieren müssten, damit man Tennis spielen kann. Da das eine Auge leicht schräg guckt durch die Operation, das andere Auge ganz normal geradeaus. Und dadurch sieht er eben teilweise doppelt. Und das ist eben schwierig, dann Tennis zu spielen. Aber er hat jetzt gerade letzte Woche gesagt, er wollte jetzt mal wieder anfangen, ein paar Bälle zu schlagen, weil es wird jetzt ganz langsam besser, ist eben neurologisch. Und wir hoffen eben, dass es schnell besser wird, damit er wieder spielen kann. Er ist natürlich hochmotiviert und würde gerne wieder spielen. Aber ich sag mal so, das, was passiert ist, ist erstmal das Wichtigste, dass er Tag für Tag Fortschritte macht und es ihm so besser geht, auch ohne Tennis, weil es ja auch andere Dinge noch im Leben gibt außer Tennis. Aber er will natürlich sehr, sehr gerne wieder Tennis spielen. Und je länger das dauert, je mehr ist der Wunsch, da wieder Tennis zu spielen. Und wir begleiten das. Ich bin sehr oft in der Türkei und ich unterstütze ihn auch. Und auch sein Verein vor Ort unterstützt ihn sehr, sehr stark. Und ja, wir hoffen das Beste, dass es irgendwann auch wieder mit Tennis losgehen kann.
Dann wünschen wir ihm, dir und dem Turnier auf jeden Fall alles Gute. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch.
Ich habe letzte Woche schon gesagt, in Wien gab es für die Turnierdirektoren nichts zu meckern, weil Zverev gegen Sinner im Finale stand. Hamburg, glaube ich, hatte auch nicht viel zu meckern.
Sportlich absolut nicht. Also ich glaube, sagst du schon zum dritten Mal, glaube ich, das war wirklich eine richtig spannende Turnierwoche dort. Ich war nur zum Finalwochenende da, aber es hat sich wirklich gelohnt und bin froh, da auch nochmal vor Ort gewesen zu sein. Die Zukunft wird sich zeigen, wie im Interview mit Björn Groll. Wir werden sehen, wie das Turnier weiter stattfinden wird, in welcher Form auch immer. Wir wollen natürlich nicht hoffen, dass ein weiteres Challenger-Turnier in Deutschland vielleicht seinen Platz verliert, gerade eben auch im Winter. Wir haben ja diese Themen da in dem Interview auch angesprochen, ob es im Sommer stattfindet. Es wird auf jeden Fall, sage ich mal, für die Turnierlandschaft in Deutschland ein großes Fragezeichen noch weiter dahinter stehen, was vor allem den Winter betrifft. Und da werden wir auf jeden Fall noch Turniere brauchen, denn wir haben das auch jetzt gesehen, das war jetzt das letzte Turnier. Das nächste wird natürlich dann Koblenz sein, davon auszugehen. Und dann haben wir ja wieder ein relativ langes Break, bis dann auch wirklich wieder Challenger-Turniere, muss man sagen, in Deutschland stattfinden. Es tut sich viel auf dem ITF World Tennis Tour. Dort gibt es mehrere kleinere Turniere, 15er, 25er, die ausgetragen werden. Aber tatsächlich Challenger-Ebene, da sieht es im Moment nicht wirklich besser aus. Und da wäre natürlich auch ein Verlust mit Hamburg dann ein sehr trauriger.
Absolut. Also, das Turnier in Hamburg wurde von Erika Andreeva bei den Frauen und von Justin Engel bei den Männern gewonnen. Wo geht's für dich als nächstes hin?
Ja, ich mache jetzt einen Challenger Classic, der schon lange auf der Bucketlist steht, beziehungsweise eigentlich ja nicht Challenger, also es ist ein Challenger, und zwar Monastir, die zum ersten Mal einen Challenger austragen nach 1 Million ITF-Turniers.
Wollte ich gerade sagen.
Challenger nach Monastir. Auch dort schaffe ich es jetzt leider nur zum Finalwochenende, aber das lässt sich mir trotzdem nicht entgehen und möchte da mal gerne drüber schauen natürlich, wie das dort vor Ort aussieht.
Monastir, dieser sagenumworbene Ort mit 740 15.000er Turnieren im Jahr. Und da wird Florian jetzt das nächste Mal sein. Deswegen wird es wahrscheinlich relativ schnell wieder eine neue Challenger Corner geben. Das war's mit der heutigen Ausgabe. Wenn euch das gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Der Link zu tennistourtalk.com sollte auf jeden Fall bei euch in den Favoriten stehen. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr finanziell unterstützen, das könnt ihr dann per Steady und per PayPal machen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel. Ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.